Fritz. Podcast.
Blue Moon. Mit Henrik Schröder, schönen guten Abend. Etwas albern hier am Anfang der Sendung, wird sich aber wahrscheinlich schnell ändern, denn wie so oft am Montagabend liegen die harten Themen auf dem Zettel oder stehen auf dem Zettel, stehen an, von euch, mit euch diskutiert zu werden. Wir machen heute eine offene politische Runde, das heißt, es ist so ein bisschen wie Abschweifen, nur dass es nicht um wirklich jedes Thema geht, sondern dass mir schon sehr, sehr dran gelegen ist und ich hoffe euch auch und dass ihr Bock drauf habt, dass wir so ein bisschen die politischen Themen, die sozialen, gesellschaftlichen Themen der letzten Tage, der letzten Wochen miteinander besprechen. Die großen Themen, die kleinen Themen. Also es ist Platz in dieser Sendung für alles, was euch aufgeregt hat, was euch genervt hat, was euch angegangen ist, was euch neugierig gemacht hat auf der großen politischen Bühne, auf der internationalen, auf der nationalen, aber von mir aus auch auf der lokalen, was bei euch zu Hause vor eurer Tür, in eurem Ort, in eurem Kiez passiert. Die Nummer ist die 0331 70 97 110. Wir rufen euch sehr gern zurück, wenn ihr mögt. Soll euch nicht groß was kosten, hier mitzumachen im Politik-Blue Moon. Und also ihr kommt mit den Themen, über die ihr reden wollt. Ob das jetzt Zukunft der Mobilität ist, weil ihr das erste Mal einen Elektroroller und ein Elektroauto gefahren ist, um jetzt wirklich auch mal einen irgendwie so ein Beispiel zu nehmen. Oder was mich persönlich ehrlich gesagt heute interessiert hat, waren diese Transitzonen, ja, wo die Idee von der CSU, CDU hat sich jetzt auch drauf eingelassen. Die fordern, dass jetzt Transitzonen rund um Deutschland, wo Flüchtlinge also erstmal so aufbewahrt werden oder geparkt werden, festgehalten werden und deren Asylantrag ganz schnell geprüft wird und dann entschieden werden kann, okay, sofort wieder zurück, gar nicht erst richtig ins Land oder aber eben Einreise erlaubt. Und jetzt ist die Frage, wie verhält sich die SPD dazu? Und so finde ich es eines von vielen Themen, die im Moment auf der Matte stehen, die darauf warten, von uns besprochen zu werden. Natürlich auch noch weiter die Situation in Syrien. Letzten Montag haben wir komplett hier 2 Stunden über Syrien geredet. Aber auch da gibt es noch Gesprächsbedarf, finde ich. Denn es sieht ja so aus, als wenn Putin seinen Einsatz dort weiterfährt, Russland weiter auch militärisch in Syrien aktiv und engagiert bleibt. Und da schon auch die Frage ist, wie das einzuordnen ist, wo das hinführen kann, sollte, welchen Sinn und Zweck das hat oder nicht hat. Also auch das ein Thema, wo wir gerne drüber reden können. 0331 70 97 110, aktuelle politische Runde hier im Blue Moon. Meldet euch mit den großen und kleinen politischen Themen, die euch in den letzten Tagen und Wochen interessiert haben. Wir reden über die politischen Themen, über die kleinen, über die großen politischen Themen der letzten Tage und Wochen, über die ihr reden wollt, wo ihr euch mal aufregen wollt, wo ihr was sagen wollt, wo ihr was fragen wollt, wo ihr ein Anliegen habt, wo ihr ganz viel wisst und mal sagen wollt, hey Leute, ich sehe die Sache so und so, wo ihr ganz wenig wisst und aber gerne mehr wissen würdet, gerne mal mit den anderen Leuten, mit mir ins Gespräch kommen, sich gegenseitig bereichern und so. So ist diese Sendung gedacht und es können Themen sein, die bei euch vor der Haustür stattfinden, die bei euch, keine Ahnung, wo auch immer, in euren Zusammenhängen stattfinden, können auch die großen Themen sein. Türkei nach dem Anschlag zum Beispiel, was will Russland in Syrien, was passiert da, wie geht's weiter in Syrien, Afghanistan, Abzug und wie es da weitergeht. Oder aber auch die Transitzonen, die ich ja ganz interessant fände zu besprechen, diese Transitzonen, die jetzt so von der CSU angeregt wurden. Ich habe den Kollegen Christoph Schrank nochmal ins Studio geholt, weil aktuell noch gerade noch keiner von euch angerufen hatte, weil das ja auch doof ist, wenn ich hier die ganze Zeit so gegen die Wandredung, weil jeder weiß, Christoph, dass du einfach der Schlauere von uns beiden bist, der Klügere, der Belesene mit den Transitzonen. Ja, nee, mal ohne Quatsch jetzt.
Du hast mir aber eigentlich einen Kaffee versprochen dafür.
Ja, aber diesen Automatenkaffee hier willst du nicht trinken. Ich gebe dir noch, wenn die Cafeteria wieder geöffnet ist. Meinst du, dass diese Transitzonen, also hast du davon gehört heute im Laufe des Tages?
Ja, ich habe das irgendwie mitgekriegt, das ist also irgendwie die neueste Idee offensichtlich von Seehofer, um vor allen Dingen, glaube ich, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, um irgendwie auch darzustellen, dass es noch eine andere Position gibt und dass die CSU sich irgendwie kümmert und dass die irgendwie ihre Wähler rechts außen bedienen. Also für mehr halte ich, es ist irgendwie eine Schwachsinnsidee, hatte ich den Eindruck.
Okay, also du meinst, dass es eher innenpolitisch motiviert ist, weil die CSU ja immer schon eher einen Hardliner-Kurs fährt in dieser ganzen Flüchtlingsfrage. Angela Merkel sicher dann doch irgendwann so eindeutig positioniert hat als sehr, sehr flüchtlingsfreundlich und dieser Sache sehr progressiv gegenüberstehend, die CSU eher restriktiv und das dann jetzt nochmal einen obendrauf. Und Seehofer glaubt selber nicht, dass das eingeführt wird.
Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie das aussehen soll. Soll man dann um ganz Deutschland rum dann irgendwie so Transitzonen einrichten? Was sollen das riesige Lager sein? Das ist ja eigentlich das, was in der modernen Politik eher versucht wird zu vermeiden, damit eben nicht solche Schlagzeilen entstehen wie 400, keine Ahnung, Leute aus Syrien hauen irgendwelchen 400 Afghanen auf die Mütze oder sowas. Genau solche Zustände will man ja eigentlich auch vermeiden. Man will ja schlauer die Menschen unterbringen, irgendwie dezentraler organisiert und sowas. Und jetzt da irgendwie dann so Transitzonen einzurichten, wo genau das wieder vorprogrammiert ist. Also keine Ahnung. Heiko Maas hat sich jetzt auch gemeldet, Justizminister, Eilmeldung von gerade eben oder vor ein paar Stunden, weiß nicht genau, habe ich jetzt gerade auf dem Handy gesehen, hält das für komplett undurchführbar. Also das sind irgendwie Blendraketen, habe ich den Eindruck, die vor allen Dingen dazu dienen, Seehofer zu profilieren, dass er sich profilieren kann und die eigene Partei eben positionieren kann in dieser ganzen Geschichte, um einfach nicht sprachlos dazustehen. Okay. Man muss ja schon sagen, die Merkel hatte einfach das Sagen und sie hat sich zwar wieder mal sehr spät, aber dann doch sehr entschlossen positioniert und hingestellt und danach gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Und wenn man jetzt irgendwie noch sein Gesicht in der Kamera halten möchte, dann muss man halt als ein Herr Seehofer irgendwas äußern, was dann auch den rechten Rand der Partei
gut, aber selbst wenn die Bundeskanzlerin die Leitlinienkompetenz hat, wie es ja auch tatsächlich heißt und letztendlich auch jemand ist, der oder die große programmatische Entscheidungen fällen kann, das ist ja eine große Koalition mit drei verschiedenen Koalitionspartnern, CSU, CDU, SPD. Also so ein bisschen parlamentarische Demokratie muss da ja schon auch noch stattfinden. Also Merkel ist zwar sehr mächtig, aber auch nicht Königin.
Eine Auseinandersetzung
also
schon.
Also insofern finde ich, egal was man jetzt von Seehofer oder der CSU hält, aber dass auch ein kleinerer Koalitionspartner jetzt mit Ideen kommt, mit Vorschlägen und sagt, so und so stellen wir uns Lösungsmöglichkeiten vor. Also da finde ich
sinnvoll,
jetzt nicht, dass
natürlich
sinnlos ist, darüber dann zu diskutieren.
Sinnvoll wären natürlich sinnvolle Vorschläge. Vorschläge, die sich auch irgendwie umsetzen lassen und nicht irgendwas, was rausgeschossen ist. Genauso wie ja auch Seehofer beziehungsweise sein Kompagnon da aus dem, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Müller ist das? Ich weiß es nicht genau. Geäußert hat, man möge doch irgendwie die Asylaufnahme stoppen. Was ja auch einfach sich überhaupt nicht vereinbaren lässt mit dem Grundgesetz. Also das sind eben so Äußerungen, die da aus dem bayerischen Raum kommen, jetzt im Zuge dieser Flüchtlingskrise, die einfach komplett unnütz sind, die nichts bringen, die für mich dann auch nur sich entlarven als eine Möglichkeit, sich selber zu positionieren und eben den Menschen zu zeigen, es gibt hier eben auch noch eine Partei, die weiter rechts ist und die die Sachen vielleicht ein bisschen anders sieht.
Aber findest du da nicht, dass man dann über diese Transitzone, ob man da jetzt politisch für ist oder gegen, aber dass man da zumindest mal drüber nachdenken könnte, was das bringen könnte? Also weil, ich meine, das wäre ja so, diese Transitzonen, also du hast natürlich schon recht, wenn man sich überlegt, Deutschland hat eine Grenze von 3.000 bis 4.000 Kilometern. Man müsste also in diesen Bereichen wieder Grenzkontrollen einführen und würde dort eben diese Aufnahmelager bauen. Das ist natürlich die berechtigte Frage. Wären das jetzt Zelte? Wären das Baracken? Würde man da vorhandene Infrastruktur? Aber jetzt mal so theoretisch erstmal. Das wäre ja so. Musst du los oder was?
Nö, ich werde ungeheilt, wenn ich mir darüber weiter Gedanken machen muss.
Nein, aber man muss doch mal kurz, vielleicht haben es ja viele auch noch gar nicht so mitbekommen und haben nur gehört, so Transitzonen, muss man ja kurz mal erklären, was das ist. Und da würden dann wieder Grenzkontrollen eingeführt, also so habe ich es bisher verstanden. Und da würden Leute, die einen Asylantrag stellen, dann also so bis zu einer Woche festgehalten werden. In dieser Zeit würden also, wer macht sowas? Richter oder aber geschulte Bundespolizisten, glaube ich, diesen Antrag prüfen. Und je nachdem, ob die sagen, ja, könnte sein, dass es Erfolg hat, darf's rein. Und dann wird das Ganze nochmal vernünftig geprüft. Oder aber nee, hat eh keinen Erfolg, muss gleich wieder raus. Und das wird ja auch schon praktiziert. So ist es ja nicht. Nämlich an Flughäfen.
Wenn du das ist auch die einzige Möglichkeit, solche Transitzonen einzurichten. Das heißt, du hättest es nicht an Landesgrenzen, sondern du hättest das eigentlich nur dort, wo ein Flughafen steht, wo man sozusagen sowieso auf geltende Mittel zurückgreifen kann, wo man eben noch nicht deutschen Boden richtig betreten hat, weil andere Gesetzmäßigkeiten da gelten. Aber sobald du die deutsche Grenze übertreten hast, bist du eben nicht in der Transitzone. Das geht eben tatsächlich nur an Flughäfen. Also deswegen, ich glaube, du hast jetzt schon weiter gedacht als die
als Seehofer überhaupt jemals in seinem politischen
jetzt da irgendwie das beabsichtigt hat. Ich glaube, da geht es wirklich nicht um eine Umsetzbarkeit der ganzen Geschichte, sondern nur darum, irgendwie eine Idee rauszuhauen, damit man noch mitdiskutiert, während aber eigentlich die Lösungen ganz woanders liegen.
Entschuldigung, wenn ich da nochmal und kurz unterbrechen darf. Es geht ja nun auch darum in dieser Debatte, dass man sich überlegt, wie kann man denjenigen, die wirklich hilfebedürftig und schutzbedürftig sind, nach Gesetzeslage, wie kann man denen eine größtmögliche Unterstützung geben? Und nun kommen ja auch relativ viele Leute, wo schon ziemlich klar ist, die haben ihre Motive, die sind wahrscheinlich auch lauter, die Motive und aufrichtig und jeder würde es genauso machen. Trotzdem haben sie nach gängiger Rechtsprechung keine Asylchance. Wem ist damit geholfen, wenn man diese Leute durch diesen ganzen Proporz, durch diese ganze Bürokratie schleift, jahrelang warten lässt und so weiter, hier so halb ankommen lässt mit einem Fuß und dann müssen sie doch wieder und wem ist damit geholfen? Den Leuten nicht, den Asylbewerbern nicht, die tatsächlich Asyl bekommen, den Steuerzahlern oder? Also es ist ja, ich weiß, es ist sehr ketzerisch jetzt, diese Frage.
Im Grunde geht es ja darum, dass man diese Anträge schneller bearbeitet. Jeder kann einen Antrag stellen und dann wird er eben abgewiesen oder nicht. Ich finde, dass man sich da auch jetzt nicht so echauffieren muss und sagen muss, das sind irgendwie, da gibt es Asylbetrüger. Also wenn ich einen Antrag auf irgendwas stelle und der wird dann abgelehnt, bin ich dann ein Betrüger?
Weil nein, Betrüger habe ich auch gar nicht gesagt.
Nee, du jetzt nicht, aber das ist ja alles im Zuge dieser ganzen Debatte darum, dass da eben so viel Missbrauch getrieben wird. Aber es ist eben kein Missbrauch, es sind Anträge, die keinen Aussicht auf Erfolg haben möglicherweise, da kann man die Menschen aufklären, die braucht die gar nicht erst stellen, das ist Quatsch. Und dann muss man eben dafür sorgen, dass diese Anträge sehr, sehr schnell bearbeitet werden. Und da hilft es auch nicht, wenn man gleichzeitig irgendwas von Transitzonen faselt. Man muss einfach die Tasche aufmachen, das Geld rausholen und die entsprechenden Ämter so ausstatten, dass sie die Anträge in einer kurzen Zeit bearbeiten können. In anderen Ländern ist das auch möglich, das muss eben auch hier möglich sein. Ich sehe nicht, warum man da zu irgendwelchen erfundenen Maßnahmen auf einmal greifen muss. Also für mich ist diese ganze Frage eher, geht es darum, wann werden die Bürokratien oder wann werden die bürokratischen Behörden so ausgestattet mit dem Personal, das sie benötigen und mit den Geldern, die sie benötigen, mit den Kompetenzen, die sie benötigen, dass die Arbeit gemacht werden kann, wie sie gemacht werden muss.
Die Meinung von Christoph aus Mitte, herzlichen Dank dafür. 0331 70 97 110, unsere Nummer gehen. Im Blue Moon. Eine Frage habe ich noch an dich.
Eine habe ich noch.
Meldet euch sehr, sehr gerne. Redet gerne mit. Offene politische Runde. Heute, habe mir jetzt mal erlaubt, mit dem geschätzten Freund und Kollegen Christoph das so ein bisschen anzutriggern mit einem ganz aktuellen Thema, was heute überall zu hören und zu lesen war und so. Aber wir reden hier, ich mit euch und auch die anderen Hörer dann mit euch im besten Falle, über jegliche politischen Themen, die euch in den letzten Tagen und Wochen über die Leber gelaufen sind, wenn man so möchte, die euch hoffnungsvoll stimmen, die euch aufgeregt haben, die ihr diskussionswürdig findet, wo ihr findet, darüber sollten wir uns hier mal austauschen. Also begreift es als so eine Art mittelalterlichen Marktplatz, auf dem geredet wird, auf dem diskutiert wird, auf dem Meinungen erlaubt sind, auf dem man sich zuhört und am Ende vielleicht ein kleiner Erkenntnisgewinn steht oder auch nicht. Mal gucken. Sag mal, mein lieber Freund Christoph, als politisch interessierter Kupferstecher, die Kommentarspalte auf Facebook. Bist du noch auf Facebook oder was, Alter? 90er bist du denn?
Na, Instagram, mir gehen die Bilder immer aus.
Bilder. Ich poste bei Instagram ja jetzt immer dasselbe Bild, jeden Tag. Hast du schon
geile
gehört?
Idee.
Nur schwarz. Jeden
geile
Tag.
Echt,
nur
ja?
Schwarz.
Und funktioniert?
Nur schwarz. Funktioniert super. Ich habe 4.500 Follower, die mir ungefragt Dinge schicken.
Wolltest du nicht, ja, Politik ist heute Thema, ne? Habe ich gehört in deiner Sendung.
Ich fand das echt abgefahren, als ich hörte und las, dass Russland ja seine Luftangriffe, die es fliegt in Syrien, um Assad und seine Truppen zu unterstützen, unterstützt mit Raketen, die von, was war das, von Schiffen aus dem Kaspischen Meer abgefeuert werden, die 1.500 Kilometer fliegen über Iran, über Irak, nach Syrien rein. Und dass sich jetzt erste Airlines schon Gedanken machen darüber, ob das und was man da und so weiter. Und das fand ich schon, also...
Stimmt, habe ich auch gelesen. Also, kreuzt angeblich zivile Luftfahrtlinien.
Ja, aber ich habe mich gefragt, geht das denn überhaupt, dass es das nicht kreuzt? Ja. Also in irgendeinem Winkel müssen die ja in dieses Land einfliegen, weißt du? Mhm. Selbst wenn man sagt, die haben vielleicht eine noch... Haben die eine größere Flughöhe als so ein Airbus oder eine niedrigere?
Also wie die technischen Bedingungen der Kriegsführung so sind, keine Ahnung. Aber irgendwie würde es wahrscheinlich schon gehen. Also bislang haben die Menschen immer Möglichkeiten gefunden, irgendwen abzuschießen auf irgendeine Weise und das hinterher als legal darzustellen. Also ich finde es vor allen Dingen erstaunlich, wie wenig man sich offensichtlich im Vorhinein mit Russland als Partner im Kampf gegen das Chaos in Syrien geeinigt hat darauf, wie man das eigentlich anzustellen hat. Also, naja.
Russland ist ein Freund von Assad und der ganze Westen nicht. Wie willst du dich da...
Nur, aber vor einigen Wochen hat man sich offensichtlich darüber verständigt, dass man jetzt gemeinsame Sache im Kampf vor allen Dingen gegen den Terror machen muss in Syrien.
Ja,
aber offensichtlich ist da nicht so viel Verständigung passiert in der Hinsicht, wo man eigentlich hin will. Und ich habe eigentlich mal gelesen, dass das zu einem gelungenen Einsatz überhaupt gehört, dass man sich vorher, bevor man sozusagen sich in so einen Einsatz einmischt, überlegt, wie man eigentlich aus der Nummer wieder rauskommt, sonst braucht man das gar nicht erst anzufangen. Und offensichtlich ist das eine Regel, die sämtliche Teilnehmer missachtet haben.
Aber das hat in der amerikanischen Kriegsführung eine lange Tradition, vorher nicht darüber nachzudenken, was das Ziel
der offensichtlich ganze, aber auch der ganze in der Sache russischen.
Ist. Und damit wollte auch Obama nicht brechen. Mit dieser Tradition.
Ja, also das finde ich eigentlich am bemerkenswertesten, wie wenig Einigkeit offensichtlich darüber zu bestehen scheint, was man da eigentlich will.
Ja, aber wer will denn die Einigkeit? Also ich habe das Gefühl, dass Obama überhaupt keine Lust und keine Tools hat, Putin irgendwie als gleichberechtigten Partner in der Welt anzuerkennen. Der hat ja sogar bei diesem Ukraine-Konflikt noch Russland als Regionalmacht klassifiziert. Ja, was glaube ich für Russland wirklich ein großes, also überhaupt keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten Russlands. Auf der anderen Seite Putin, so wie ich das jetzt einschätze und beobachte, auch überhaupt gar keinen Bock zu einer zielorientierten, konstruktiven Lösung zu kommen, sondern dem geht es einzig und allein um seine Machtsicherung, darum wieder ein wichtigerer Player in der Welt zu werden. Dem ist Assad völlig egal und auch Syrien egal. Es geht einzig und allein darum, die USA zu ärgern. Oder? Also beide Seiten sind komplett wie so kleine Kinder miteinander.
Keine Ahnung. Ich bin mir da immer nicht so sicher, wie weit die Allianzen zurückreichen mit Syrien. Ob vorher Russland beispielsweise da auch schon irgendwie Aktien mit im Spiel hatte. Ich weiß nicht, inwieweit das da Gas oder Öl oder irgendwas wirtschaftliche Zusammenarbeit gab. Wie weit die sich politisch irgendwie einig sind, über die totalitären Maßnahmen in ihrem eigenen Land irgendwie zu regieren. Und ob es ein geostrategischer Player ist, die da irgendwie vorher gemeinsam auch agiert haben, das weiß ich alles nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht nicht nur darum, die Staaten zu ärgern, sondern der hat da tatsächlich auch Aktien im Spiel und eben nicht nur einfach der Gegner zu sein, sondern möglicherweise einen Politiker oder einen Machthaber im Amt zu halten, der ihm gelegen kommt später. Ich weiß es nicht. Möglicherweise eben auch durch so eine Opposition in der Weltpolitik, die er dann mit einstimmt. Also wenn Putin sich als jemand darstellen kann, der einen Machthaber wie Assad an der Macht halten kann vielleicht, dann hat er ja da auch einen Verbündeten, der ihm später zum Nutzen sein kann.
Lieber Max, da war doch vorhin die Claudi, hallo Redakteur, wo ist denn diese Claudi, die vorhin am Telefon war und die gerne was zu Christoph und mir sagen wollte und mit mir? Aufgelegt? Claudi, ruf doch nochmal an, das ist hier die aktuelle politische Runde und diese Sendung ist nicht dafür da, dass wir Christoph Schrag die ganze Zeit zuhören, auch wenn das
den politischen Kommentator
jedes Thema.
Hast du überlegt, sowas zu machen?
Mindestens zweimal.
Hast du überlegt, den Küppersbusch zu machen mal?
Was? Irgendwie?
Den Küppersbusch zu machen?
Ja. So, Fragen der Woche
an
Christoph Schrag. Hier, was ist mit der Maut? Zack!
Nee, das ist
was ist mit Hertha?
Zack! Ist mir zu wenig Sendezeit. Also das ist ja dafür nur so ein paar Minuten zum Thema was sprechen, während ich mit dir hier die Vereinbarung habe, dass ich notfalls auch die gesamte Sendung, zu
Sendung
allen Themen, die du ansprichst, auch
klar.
In eine Meinung.
Solange ich das Honorar bekomme und du mich nach Hause fährst.
Nee, mir geht's ja auch nur um die politische Meinungsbildung von großen Teilen von Berlin und Brandenburg, indem ich hier sage, was ich sage.
Das ehrt dich. Da hast du dich auch ein bisschen damit beschäftigt.
Ja, die sollen ja meine Meinung dann übernehmen.
Hast du dich damit beschäftigt, was das soll hier mit diesem Lageso-Umzug, dass die jetzt nach Wilmersdorf da in die alte
Lokalpolitik.
Bundesbankgebäude da ziehen?
Nee.
Das ist ja echt abgefahren. Also Lageso, ne?
Ja,
Landesamt für Gesundheit und Soziales,
wo alle die
Flüchtlinge,
haben und
so. Flüchtlinge registriert werden, ist in Moabit, ne?
Mhm.
Warst du da mal?
Wenn, dann ist mir nicht aufgefallen. Turmstraße?
Ja, ja. Irre. Was da los ist, ist echt nicht übertrieben. Ich war ein paar Mal da, so verschiedenen Gelegenheiten beruflich, so, und ist irre. Die Leute liegen wirklich in den Blumenbeeten und jeden Tag ist Krawall, weil die sich auf den Füßen stehen. Wahnsinn, so. Jetzt hat sich der Senat gedacht, ja gut, müssen wir was machen. Jetzt haben sie ein altes Bundesbankgebäude in Wilmersdorf, Bundesallee. Nee, nicht Bundesallee, Landesbankgebäude, glaube ich.
Mhm.
Und da wird jetzt diese Registrierungsstelle, soll jetzt da eingerichtet werden, soll Ende der Woche aufmachen. Und soll dann aber, wie ich gelesen habe, so sein, dass die Leute sich am Lageso weiter anstellen, da dann irgendwie zugeteilt werden und dann mit dem Bus dahin gefahren werden. Und da soll das dann aber ganz gut sein, mit hinsetzen können und so und irgendwie relativ schnell gehen und keine Ahnung. Senat sagt irgendwie, wir machen hier so ein Berliner Modell, das wird jetzt alles tutti und verbessert. Die Kritiker aus den verschiedenen Initiativen sagen natürlich, Leute, ihr habt nicht alle Latten am Zaun.
Klingt irgendwie auch beknackt, aber vielleicht am Ende funktioniert es ja irgendwie dann trotzdem.
Manchmal, ich weiß nicht, würde mich auch die Meinung der Leute zu interessieren. Da bin ich ehrlich gesagt auch noch in meiner persönlichen Meinungsfindung
da muss sehr gerne ja bereichern lassen. Leute geben, die da in der Nähe wohnen und das vielleicht schon mal gesehen haben oder so und das irgendwie einschätzen können, vielleicht auch Leute in Wilmersdorf, die
macht
sagen,
ja,
steht ja nur rum, das Ding.
Naja, macht ja bald erst auf. Ja, also, dass dieses Gebäude so benutzt wird, das ist, glaube ich, relativ unstrittig. Aber die Frage ist, die Art der Nutzung und die Art, wie es jetzt angepriesen wird als tatsächliches Mittel, um auch diese Organisationskrise, die es ja in Berlin gibt, diesbezüglich zu verringern.
Das ist eine gesamtdeutsche Organisationskrise.
Ja, ich weiß, aber ich habe schon das Gefühl, nach den Kommentaren, die ich so lese, dass es in Berlin, also dieses Chaos wie in Berlin, dass die Leute Leute wirklich nachts bei diesen Temperaturen vor dieser Registrierungsstelle schlafen, weil sie da so ein Nümmerchen ziehen und keine Ahnung haben, wann kommt die Nummer dran? Bin ich morgen Mittag dran oder erst Donnerstagnachmittag? Ich bleib lieber hier, bevor ich das verpasse. Und dann muss ich mich nochmal anstellen. Weißt du, so im Zeitalter von hier Instagram,
Passwort.
Ja. Nein, ja. Oder? Also wieso kannst du da nicht irgendwie ein internetbasiertes Ding da einführen und dann weißt du, Donnerstag 14.23 Uhr und bis dahin kannst du in deiner Sammelunterkunft sitzen und warten. Also, oder?
Ja, vernünftige Termine einzuleiten wäre auf jeden Fall ja für alle Beteiligten ganz interessant, weil natürlich ja auch die Mitarbeiter im LAG so dann entsprechend was davon haben. Aber lässt sich das so planen? Wie lange dauert so ein Gespräch?
Also, das geht doch mit dem Pass auch. Oder hast du mal ein Auto angemeldet in letzter
Zeit? Ja, aber
Zeit
ich meine,
da kriegst du einen Slot von 9.20 Uhr bis 9.27 Uhr. Und die sind
ja klar,
auch
genau, deswegen meine ich ja, da wird, genau, da kriegst du SMS und so und kannst dann da irgendwie, also wirst dann quasi eingeladen zu diesem Termin und also, kommst dann direkt vor. Sowas müsste ja funktionieren, aber ich kann mir vorstellen, dass die Bearbeitung von solchen Fällen sehr, sehr unterschiedlich lang dauern kann. Also, dass es auch unterschiedliche Komplikationen gibt, überhaupt gemeinsam möglicherweise diesen Antrag auszufüllen, dann Sprachbarrieren, Verständigungsschwierigkeiten und so.
Aber dann kann man noch ein Zeitfenster nehmen, so Telekom-mäßig. Nehmen Sie sich bitte am Dienstag zwischen 9 und 14 Uhr nichts vor. Oh, wir sind doch nicht gekommen. Nehmen Sie sich bitte Donnerstag.
Das ist wahrscheinlich, sorgt auch für sehr viel Erheiterung dann bei allen Beteiligten. Ja, keine Ahnung, habe ich noch nicht mitbekommen, aber da werde ich mir jetzt natürlich sofort eine Meinung bilden, damit ich in 5 Minuten wieder reinkommen kann.
Google das mal nach. Und
dann habe ich da eine Meinung dazu.
Komm, wir reden noch kurz mit Josch bis zu den Nachrichten. Guten Abend.
Hallo.
Hallo Josch. Josch, offene politische Runde heute im Blue Moon. Das heißt, eure Themen werden hier besprochen. Worum geht's bei dir?
Ja, ich wollte nur kurz euch quasi ein bisschen aufklären. Ihr hattet ja gesagt, dass ihr nicht ganz genau wisst, welche Ambitionen da Putin und etc. haben könnten. Also die sind auf gar keinen Fall Freunde, sind, würde ich sagen, eher Partner. Das Ding ist, dass die Saudis haben eine Ölpipeline durch Syrien durch, einmal komplett durch bis zum westlichen Hafen, wo es dann in die Welt verschifft wird. Und die Iraner haben halt dem Assad mal gesagt, ja, mach mal zu, weil die sind auch im Clinch mit den Saudis und die ja, da profitieren die nicht von unbedingt. Und die Kataris, die wollen auch eine Pipeline bauen nach Europa. Und das würde ja den russischen Ölmarkt zerstören. Also da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da sehr, 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 sehr starke Ambitionen dahinter sind, warum dieser Konflikt wie auch immer ausgehen soll.
Moment, aber also was erklärt das jetzt am Engagement Russlands? Oder ich habe nicht
genau, weil wenn die Assad an der Macht halten, dann haben sie auch die Ölzufuhr unter Kontrolle quasi, wie das dann abläuft durch Syrien, durch den Transit. Der Transport ist sehr, sehr wichtig im Downstream da beim Öl allgemein.
Meinst du, dass das Motivation sein könnte für Putin, sich mit dem sogenannten Westen noch stärker anzulegen?
Die Amerikaner sind ja hauptsächlich mit den Saudis quasi im Ölgeschäft und natürlich auch die anderen Europäer. Und die Russen sind halt mehr mit den Syrern im Ölgeschäft. Und das ich würde halt einfach mal in den Raum schmeißen, dass das wirklich einen ganz erheblichen Einfluss auf diesen Konflikt da unten hat.
Warum sagt Putin dann, er würde ja vorrangig IS bombardieren, wo es wahrscheinlich nicht so viele Leute in der Welt gibt, die sich dagegen stellen würden, IS zu bombardieren, wenn er in Wirklichkeit die Rebellen bombardiert?
Ich glaube schon, dass er beides bombardiert. Also das heißt, ich habe auch gelesen, hauptsächlich Ziele von den Rebellen werden getroffen. Ich will es auch gar nicht beschönigen. Ich mag es überhaupt nicht, wenn irgendwelche Bomben geschmissen werden. In keiner Art und Weise. Die Russen, würde ich mal sagen, machen das vielleicht für Image wegen, weiß ich nicht genau. Die sagen das, damit sie irgendwie dastehen. Ich kann es nicht sagen. Ich will die Russen, wie gesagt, auch nicht in Schutz nehmen. Also Putins Politik auch nicht in Schutz nehmen. Aber ich möchte halt auch nicht, dass er jetzt als Buhmann für alles dargestellt wird. Und Herr Stoltenberg da, oder wie er heißt, oder Stoltenberg von der NATO. Auch meinte, dass man jetzt die NATO mehr Präsenz in der Türkei zeigen muss und wir werden alle Leute verteidigen. Dieses Muskelspielen, das brauchen wir eigentlich heutzutage nicht mehr.
Das brauchen wir heute nicht mehr, aber da war bei der Ukraine-Krise und ist ja nach wie vor, aber der Konflikt ist medial so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, da war auch schon die Frage, wem ist denn jetzt eigentlich die Verantwortung für diese Muskelspielerei zuzuschieben, ne? Also man fragt sich schon auch, ob Putin den türkischen Luftraum unbedingt verletzen muss. Das glaubt doch kein Mensch, dass das aus Versehen passiert ist. Türkei als NATO-Partner, russische Kampfjets fliegen da rein. Also die NATO muss da irgendwas zu sagen. Mhm. So funktioniert ja dieses politische Kasperletheater.
Die NATO macht ganz viele Manöver in der Nähe von der russischen Grenze.
Das ist klar, immer so in der Nähe ja, aber in den Luftraum fliegen da, das ist halt einfach, also das weiß Putin auch. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht eine strategische Provokation ist.
Nee, das wird schon im Wissen der jeweiligen Offiziere oder der jeweiligen Verantwortlichen sein, auf jeden Fall.
Meinst du, es hat zu Beginn dieser ganzen Kooperation gegen den Terror in irgendeiner Form eine Einigung gegeben zwischen den Partnern, wie man da vorzugehen hat in Syrien?
Zwischen wem jetzt?
Naja, zwischen Russland, die jetzt eben ja auch helfen, sozusagen den Terror zu vertreiben, und zwischen den Amerikanern und dem Rest von der NATO.
Gab's aber Russland hilft nicht, den Terror zu vertreiben.
Oder kaum. Darum ging es doch beim Eintritt von Russland in dieses ganze Kriegsgeschehen eben auch, dass man mit vereinten Kräften, dass man also Russland auch davon überzeugt hat, dass hier was getan werden muss gegen den IS. Und so sind sie überhaupt mit in diesen Feldzug reingekommen. Jetzt ist ja aber, für mich stellt sich die große Frage, hat man sich denn überhaupt irgendwann mal unterhalten, was man da für Ziele verfolgt?
Also das habe ich anders wahrgenommen, aber das war von dir eine Frage an Josh, glaube ich.
Mhm. Also dazu muss ich, glaube ich, sagen, dass das halt sehr viele bewaffnete Gruppierungen gibt, also nicht nur den IS, der ist natürlich jetzt am präsentesten von denen. Die Rebellen haben auch einen ähnlichen Ursprung, sage ich mal, wie das zum Beispiel die Mujahedin oder die Taliban dann waren. Das ist ja von unseren Medien quasi halt gestützt gesagt, ist das jetzt mehr böse, ist das mehr nicht böse? Es sterben immer unglaublich viele Menschen und ich frage mich halt, wo denn genau der Unterschied gemacht wird. Ne? Also die Revolution wollen und kriegerisch eingreifen und ich glaube einfach, dass, also nochmal zurück zur Frage, Entschuldigung, dass die Russen allgemein mehr meinen, dass alle Feinde von Assad bombardiert werden und das als alles als Terroristen bezeichnen, ob das jetzt der IS ist oder die Freie Syrische Armee oder so, da machen die, glaube ich, weniger Unterschied, weil für die ist am wichtigsten, dass Assad an der Macht bleibt.
Ja. Und dass Russland jetzt irgendwie eingeladen wurde zu einem gemeinsamen Feldzug, Christoph, habe ich nicht so wahrgenommen. Ich habe es eher so wahrgenommen, dass Russland dann ja sagte bei der UN-Vollversammlung, okay, welche Möglichkeiten können wir haben, um gemeinsam da irgendwie zu kämpfen? Und kurze Zeit später, 2 Tage später, hat Russland angefangen mit Angriffen auf die syrischen Rebellen, die für Russland genauso Terroristen sind wie für Assad.
Im Vorfeld begrüßt von der EU und sowohl auch begrüßt von...
Die Angriffe auf die Rebellen?
Nein, die Angriffe nicht, aber im Vorfeld hieß es, ein Mitmischen von Russland ist, das können wir uns vorstellen, dass man eben gemeinsam mit vereinten Kräften dort arbeitet in Syrien. Anders geht es nicht. Das waren die Gespräche im Vorfeld. Da hieß es ja, da konnte man ja sozusagen fast eine Wende erwarten in diesem Konflikt, wenn sich jetzt alle an einen Tisch setzen und miteinander den Terrorismus bekämpfen. Aber ein paar Tage später war es ja eben dann nur, wo dann die Meinungen dann doch wieder auseinanderging. Deswegen frage ich mich eben, hat man sich in irgendeinem Zeitpunkt mal zusammen eine Strategie überlegt? Wahrscheinlich nicht. Und das erstaunt mich doch sehr.
Naja, mich erstaunt es ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir anschaue, wie das Verhältnis zwischen Russland und den USA in den letzten Jahren aussah. Josh, bleibst du noch ein bisschen bei uns? Den Schrag schmeißen wir raus und Nachrichten.
Genau. Ich gehe dann mal, ne?
Und wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter?
Ja, hallo? Ja? Okay.
Ja, gut, alles klar, cool. Super. Und Janka, du bist dann auch bei uns, ja? Ich bin begeistert. Worüber reden wir dann?
Auch über Flüchtlinge.
Auch über Flüchtlinge. Naja, jetzt reden wir, haben wir gerade über Syrien geredet im weitesten Sinne, aber all das hängt ja auch zusammen. Okay, bis gleich, ja?
Genau. Okay.
Offene politische Runde heute im Blue Moon. Die großen, die kleinen politischen Themen der letzten Tage und Wochen, die sollen Thema sein. Heute hier und auf dem Zettel stehen. Ihr ruft an und sagt, worüber wir reden. Und dann reden wir drüber. 0331 70 97 110.
Fritz.
Blum. Mit Hendrik Schröder, aktuelle politische Runde. Ich muss mal kurz meine Maus hier reparieren. Geht gleich weiter mit uns, Janka. im Blue Moon auf Fritz. Heute offene politische Runde, offene Themenrunde. Ich möchte gerne wissen, welche politischen, fassen wir es etwas weiter, sagen wir, welche gesellschaftlichen, sozialen Themen euch interessiert haben, euch aufgeregt haben, wozu ihr euch eine Meinung gebildet habt, wozu ihr vielleicht erst so eine halbe Meinung habt, eher Fragen habt, als was raushauen wollt oder so. Also all das sei erlaubt jetzt in dieser Sendung noch bis Mitternacht. Die großen Themen, die kleinen Themen, die vor eurer Haustür, in eurer Gemeinde, in eurem Kiez, in eurer Schule, bei eurer Arbeit, aber auch die großen, die weltpolitischen, die nationalen Themen. Also all das werden wir uns bemühen, möglichst klug zu besprechen. Klappt nicht immer, aber wir versuchen es. 0331 70 97 110, die Nummer. Mein Redakteur Max heute Abend, der ruft euch sehr, sehr gerne zurück. Und Janka ruft aus Steglitz an. Lange Wartezeit, Janka. Vielen Dank für deine Geduld.
Kein Problem.
Worum reden wir? Worüber?
Also ich würde gerne über die, also auch über die Flüchtlingskrise halt und darüber, dass ich zum Beispiel, ich kenne so, so viele Menschen, die halt sagen, sie würden gerne helfen, sie wissen aber nicht wie. Und gerade jetzt, wo es halt langsam Winter wird und gerade für die Flüchtlinge, die in Zelten leben, natürlich extrem hart, halt darüber reden. Also ich hatte mit meiner Freundin zusammen eine Idee, was man halt zum Beispiel tun könnte.
Mhm. Wo, ganz kurz, wo leben denn Flüchtlinge in Zelten? Welche meinst du?
Also nee, aber ach so, nee, es wird ja immer sozusagen diskutiert, wo die untergebracht werden und ich weiß nicht, ich dachte, ich hätte in den Nachrichten auch gehört, dass es schon Flüchtlinge auch in Zelten leben müssen, aber ich bin mir da nicht sicher, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es auch nicht, aber...
Doch, stimmt auch. Ich dachte nur, du beziehst dich jetzt auf bestimmte oder auf irgendwas vor deiner Tür oder in der Nähe oder...
Nee, eigentlich nicht.
Mhm, okay. Ja, dann sag weiter.
Und zwar genau, und also ich finde halt einfach, dass jeder, der sozusagen sagt, dass er helfen möchte, aber er weiß halt nicht, wie er helfen möchte. Also wir haben darüber relativ lange diskutiert, meine Freundin und ich und auch mit meinem Bruder zusammen. Und also wir sind sozusagen zu dem Schluss gekommen, dass selbst wenn man so ganz bisschen nur hilft und irgendwie, also soll ich ganz kurz sagen, was wir machen?
Ja, klar. Wolltest genau. Du auch jetzt drauf hinaus, oder?
Genau.
Ja.
Und zwar, also wir spielen halt alle Musik und so und wir setzen uns halt manchmal einfach sozusagen auf die Straße irgendwie an Stellen, wo relativ viele Leute sind und spielen halt und haben halt solche Plakate, dass die Spenden an Flüchtlinge gehen. Und wir gehen sogar manchmal halt auch einfach zu Leuten halt in unserer Nähe sozusagen und klingeln bei denen und fragen halt, ob sie vielleicht 1-2 Euro übrig hätten, weil wir haben halt überlegt und uns ist halt eigentlich nichts anderes sozusagen eingefallen, weil irgendwie Sachspenden gibt es ja scheinbar genug und mit unserem Taschengeld können die auch nicht so gut so viel anfangen. Und ja, das ist das Einzige, was uns eingefallen hat, aber das klappt auch ganz gut.
Aber
das ist jetzt so.
Dürft ihr das denn einfach so einfach so Spenden einsammeln und sagen, das ist für die und die, ohne dass das angemeldet ist, eine Organisation abgerechnet wird? Und ich weiß, das ist jetzt irgendwie eine relativ biedere Frage, aber wie das so ist in Deutschland, ne? Nicht, dass irgendwann einer kommt und sagt, Mädels, was ihr da macht, ist gar nicht erlaubt.
Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, ob wir das wirklich, also ob wir das so dürfen, aber ich meine, wir gehen zu den Leuten hinklingeln und fragen, ob sie halt, weiß ich nicht, ein bisschen Kleingeld für Flüchtlinge hätten und wenn sie nein sagen, dann gehen wir halt weiter. Das ist ja, also ich weiß nicht, fragen ist doch erlaubt, oder?
Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich hatte es nur jetzt zu bedenken gegeben, ob das geht oder nicht. Aber mit den Sachspenden, da wollte ich noch einhaken. Also nach dem, was ich heute hörte aus Berlin vom LAGESO, vom Landesamt für Gesundheit und Soziales, wo eben diese Flüchtlingsmassen vorstehen und auf Registrierung warten, ist, dass es an Wintersachen mangelt. Weil du meintest, an Sachspenden ist ja anscheinend genug da. Und also es ist wohl so, dass im Sommer so viel Klamotten gespendet wurden, dass da gar kein Bedarf mehr war an Sommersachen und die schon gesagt haben, nee, hört auf, wir wissen nicht mehr, wohin damit. Die Kleiderkammern sind voll. Jetzt aber, wo es ja doch ziemlich schnell kalt geworden ist, fehlt es an Wintersachen. Also da können die jede Spende gebrauchen, wenn ich die da heute richtig verstanden habe. Schals, Mützen, Mäntel, Winterschuhe für Erwachsene und für Kinder.
Das ist auf jeden Fall interessant. Dann schauen wir doch nochmal, ob wir noch was haben.
Und wie reagieren die Leute bisher auf euer Engagement? Also was kriegt ihr da so für Antworten und für Spenden?
Also die meisten sagen, dass sie es toll finden, dass sozusagen Kinder sich damit beschäftigen. Also ich bin 13. Und also manche sagen, also viele sagen halt auch, nee, sie haben schon viel gespendet und so und sie wollen nicht und so. Manche sagen halt irgendwie, machen auch gleich wieder die Tür zu, aber die meisten sagen halt wirklich so, ja, irgendwie schauen halt, haben dann ein bisschen Kleingeld und ja, und wir erklären denen halt, dann halt immer, dass wir das entweder, also das wissen wir noch nicht so ganz, vielleicht gehen wir zu einem Flüchtlingsheim hin und bringen das denen sozusagen dann, aber wir haben halt vor, das sonst zur Aktion Deutschland hilft zu spenden und erklären den Leuten halt relativ genau, was mit ihrem Geld wirklich passiert und dann sagen sie, finden sie toll und dann, ja.
Was glaubst du, was du mit dem Geld bewirken kannst?
Also ich weiß nicht genau, also ich meine, wir werden da nicht so viel Geld zusammenbekommen, dass es wirklich, also ich weiß nicht, was wir wirklich damit bewirken können, aber einfach sozusagen das Gefühl zu haben, dass man was getan hat und ich meine, wenn viele Leute einfach sagen würden, es ist zwar, es bringt nicht viel, aber es bringt ein bisschen was und wenn das sozusagen noch mehr Leute machen würden, als sie schon machen, dann bewirkt es viel, also dann würde es ja eine ziemliche Veränderung sein, aber es machen halt leider, sagen halt viele Leute, ja, ich würde helfen, aber ich weiß halt nicht wie. Und deswegen haben wir uns halt Gedanken gemacht und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das ist sozusagen, was wir machen könnten.
Mhm. Und an wen verteilt ihr das dann insgesamt?
Das Geld?
Ja.
Also wir sind jetzt noch nicht so oft rumgegangen und so und wir wollen es halt erstmal sozusagen zu einer etwas größeren Menge zusammensparen und das dann halt entweder an Aktion Deutschland hilft, halt dann wirklich für Flüchtlinge in Deutschland spenden. Oder halt, wie gesagt, zu einem Flüchtlingsheim bringen.
Mhm. Okay, also ihr habt euch jetzt noch nicht genau überlegt, wo, ich dachte, ihr wollt es jetzt vielleicht verteilen auf mehrere Institutionen oder erst mal gucken, dass das ein Batzen wird, mit dem man auch was machen kann.
Ja, genau. Also wir wollen jetzt erstmal sozusagen wir wissen noch nicht genau, welcher Betrag uns davor schwebt, aber wir wollen halt so viel es geht erstmal zusammensammeln. Und dann wahrscheinlich doch an die Aktion Deutschland hilft spenden, weil die es halt, ich weiß nicht, ist das jetzt Werbung?
Nee, ja, also wahrscheinlich schon, aber da das eine gemeinnützige Organisation ist, okay. Geht das schon klar, denke
gut.
ich.
Weil die es halt sozusagen die Kontakte zu den Flüchtlingsheimen in Deutschland haben und halt schauen, wo gerade, also es wird wahrscheinlich überall Geld benötigt, aber wo halt gerade wirklich was ganz dringend fehlt und da dann Geld reinstecken und ja.
Warum hast du das Gefühl, dass du das machen solltest? Also wieso denkst du, das geht dich was an? Ne? Also man kann ja auch sagen, ja, kann da eine Haltung zu haben oder was auch immer, aber du hast ja das Gefühl, dass du aufgerufen bist, was zu tun.
Weil ich finde einfach, dass, also ich habe ganz lange nur darüber geredet und so und ich habe viele von meinen Freunden sozusagen versucht zu überzeugen, irgendwas zu machen, weil ich halt finde, dass man helfen muss. Und dann ist mir halt irgendwann sozusagen aufgefallen, so, ja, aber was machst du denn selber? Und dann habe ich mir halt Gedanken dazu gemacht und habe noch eine Freundin von mir und halt meinem Bruder das so erzählt. Und dann sind wir halt zusammen auf die Idee gekommen, das so zu machen. Und es ist ein viel schöner, also es ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man sozusagen das macht. Und das macht uns auch viel Spaß. Und wenn man halt weiß, dass es halt auch wirklich irgendwie was Gutes tut. Und wenn es halt jetzt nicht dazu da ist, dass wir dann das schöne Gefühl haben oder dass wir irgendwie Spaß am Musik machen, auf der Straße haben oder sowas, weil wir haben das schon öfters gemacht und dann haben wir das Geld halt immer für uns behalten. Also natürlich haben wir dann keine Plakate gemacht oder so, aber haben halt Musik gemacht und so. Und jetzt ist es halt es ist ein viel besseres Gefühl, wenn das Geld halt da ankommt, wo es gebraucht wird und nicht bei uns irgendwie in, was weiß ich, einer Kugel Eis oder sonst was, sondern halt wirklich für Leute, die es wirklich brauchen.
Ja, wow. Nicht schlecht, diese Erkenntnisse. Also wenn das alle hätten und dann auch im größeren Stil und jeder so nach seinen Möglichkeiten, jetzt auch nicht nur bezogen auf Flüchtlinge, sondern allgemein in der Welt, also wo ihr euch die Kugel Eis sparen könnt, können andere vielleicht einen größeren Batzen sparen und verteilen das allgemein nützlich, dann wäre schon viel getan.
Ja, genau. Also wenn es, also ich erzähle, also von der, ich sage jetzt mal Projekt dazu, was wir sozusagen machen. Ich erzähle es fast all meinen Freunden halt, die ich sonst noch so kenne. und in der Hoffnung, dass halt irgendjemand sagt, ja, finde ich gut, will ich auch machen oder so. Und also mit der Freundin, mit der ich das zusammen mache, eine Freundin von der hat halt auch schon gesagt, so, ja, wann geht ihr denn das nächste Mal rum, kann ich da mitkommen und so, weil ich finde das auch, also ich finde auch, dass man helfen muss und habe eine Idee, was ich sonst noch machen kann und so. Also, ja.
Findet man euch im Internet auch irgendwo oder läuft das bisher noch
Nein. Analog?
Nee, hätte ja sein können, dass ihr eine kleine Seite gemacht habt oder so.
Nee.
Okay. Gut, Janka, dann wissen wir, wenn es in Steglitz irgendwo klingelt und Leute, 13-Jährige stehen davor und sagen, Leute, habt ihr nicht ein bisschen Kleingeld übrig, dann wissen wir, du bist das.
Genau.
Okay, vielen Dank für den Anruf.
Okay,
bis dann.
Kein Problem.
Tschüss.
Tschüss.
Aktuelle politische Runde heute im Blue Moon. Die Themen, die euch interessieren, die politischen Themen, die wollen wir besprechen hier. Dazu könnt ihr gerne eure Meinung raushauen, diskutieren, was polemisch in den Raum werfen, was nachfragen. Wir können über die aktuelle Situation der Türkei reden, nach dem Anschlag vom Wochenende mit so vielen Toten, über diese Idee der CSU, jetzt Transitionszonen einzuführen an deutschen Außengrenzen, wo dann im Schnellverfahren eben über Asylbewerber entschieden werden kann. Wir können über Syrien sprechen und den Krieg da, über die Motive Putins, über die Motive der anderen Teilnehmer. Wir können über das sprechen, worüber ihr wollt. Die Welt ist so voll mit Nachrichten, mit Ereignissen. Gerade in dieser Zeit ist so eine spannende Zeit, was alles passiert, so auf internationalem Parkett, aber auch vor der Tür in Berlin, wahrscheinlich auch in Brandenburg. Da kenne ich mich jetzt weniger aus, was da passiert. Aber das werdet ihr mir dann erzählen, wo auch immer ihr wohnt, was auch immer ihr da erlebt. Meldet euch im Blue Moon unter 0331 70 97 110. Hallo Steffen, hallo nach Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, hallo und gut.
Steffen, du bist sehr, sehr hallig und mit so ein bisschen Verzögerung. Gibt es die Möglichkeit, das zu optimieren?
Moment.
Ich kann in der Zwischenzeit eine kleine Melodie pfeifen.
Nein, auch keine Melodie. Ist jetzt besser?
Mal sehen. Ja, ich hoffe. Du bist immer noch nicht so sehr direkt, da direkt nah am Ohr, aber der Hall ist weg.
Der Hall ist weg, genau, weil die Tür zu ist.
Okay. Ja, schieß mal los. Ich bin mir nicht. Geht das noch besser? Hast du das Telefon direkt am Mund? Ist das nicht ein Headset immer noch oder so?
Nee, ist kein Headset. Ich habe noch so ein richtiges Telefon, wie sich das gehört.
Okay, richtiges Telefon, wie sich das gehört. Genau. Ich bin gespannt. Steffen, worüber reden wir?
Nein, ich habe von euch gehört und da ging es immer so, dass Russland jetzt so als böser Feind dargestellt wird, der jetzt in Syrien alles bombardiert und jetzt dafür schuld ist, dass wir jetzt die Flüchtlinge hier haben oder sonst irgendwas.
Aber das hat in dieser Sendung, wenn ich die gleiche am Anfang unterbreche, das hat jetzt in dieser Sendung keiner gesagt, was du gerade zitierst. Also so haben Christoph und ich uns da überhaupt gar nicht drüber unterhalten.
Nein, es geht darum, dass jetzt in Russland so als böser Feind dargestellt wird.
Okay, so, weil du meintest, weil du am Anfang der Sendung gehört hättest und so. Das wollte ich nur gleich klarstellen.
Es geht darum, dass jetzt, wie gesagt, jetzt Fakten so oder Sachen aufgeworfen werden, die jetzt aus den Medien gebracht werden. So, Russland bombardiert die Rebellen und er will den Assad unterstützen.
Nein, das ist ja kein Geheimnis.
So, es ist jetzt so einseitig dargestellt, wie unsere Medien das halt immer machen. Wie jetzt unsere westliche Welt das halt eben braucht. Er ist nur kein Fan oder sonst irgendwas, der ja nur auch seine Meinung und Einstellung hat. Ich finde das so ein bisschen schlecht darüber, dass der ganze Flüchtlingsstrom und alles ist auch dadurch entstanden, dass unser großer Partner von Übersee dafür gesorgt hat, mit seinem Untergrund dafür, dass die Flüchtlinge jetzt erst kommen. So, jetzt schreitet einmal der Putin ein und knallt da jetzt mit einmal was rein und auf einmal ist der Putin schuld, dass wir Flüchtlinge haben, was ja nicht schlimm ist. Also ich bin für jeden, der...
Das habe ich aber noch nie. Wer sagt denn, aber Steffen, wer sagt denn, dass Putin schuld ist, dass wir Flüchtlinge haben? Also die Argumentation, weil Putin ist ja erst seit einer Woche da. Die Flüchtlinge, die kommen ja schon seit Jahren, wenn nicht seit Monaten zumindest.
Natürlich, es ist ja auch so. Aber wir machen jetzt, im Grunde genommen betreiben wir die Politik, dass jetzt gesagt wird, Mensch, der Putin ist jetzt da unten und die EU ist dagegen, dass er da unten was macht. Und das verschärft die Lage noch. Oder was hat denn die CIA die ganzen Jahre da unten gemacht? Was hat denn Amerika, was hat denn die NATO die letzten Jahre da unten gemacht, dass die Leute erst von Syrien flüchten? Das ist ja jetzt nicht erst seit gestern oder seit vorgestern. Das ist doch jetzt seit Monaten oder Jahren vorher. Jetzt ist mit einmal der Putin da unten seit 2-3 Wochen. Macht damit einmal was unten und jetzt wird alles auf ihn geschoben, dass das jetzt so ist, dass diese Situation jetzt mit einmal so ist.
Aber das, ich weiß nicht, welche Medien du liest oder konsumierst, das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass das alles auf Putin geschoben wird. Dass Putin und auch seine Außenpolitik und seine Kriegspolitik kritisch betrachtet wird, das ja, aber dass er sozusagen jetzt plötzlich der Verantwortliche für die Gesamtsituation ist, das wird ja niemand behaupten, der sich 3 Minuten mit dem Konflikt beschäftigt. Steffen? Wo ist er? Steffen? Weg? Hallo? Die Leitung sieht noch ganz normal aus. Ich probiere das nochmal. Hallo? Steffen? Hast du die Nummer, Herr Redakteur, von Steffen? Ja, ich leg mal auf, rufst du nochmal an. Wir waren ja hier noch nicht am Ende unseres Gespräches, sondern grooften uns ja gerade erst miteinander ein. Sebastian ruft aus Dresden an. Hallo, Sebastian.
Hallo, Moment, ich muss mal ganz kurz ausmachen. Genau, servus, Hendrik.
Ja, servus. Moin.
Ja, moinsen.
Moinsenst. Worüber reden wir, Sebastian?
Wir reden über unser wohlbekanntes Flüchtlingsproblem, nicht permanent, die Flüchtlingsaufgabe, die auf uns alle niedergegangen ist, ne?
Okay.
Ja.
Also,
und zwar fange ich einfach mal an, ist es eigentlich eine Frage, die ich gerne in den Raum werfen wollte? Du kannst sie gerne beantworten, wenn du das weißt. Oder halt andere Mithörer können das auch beantworten. Folgendes. Wir haben ja sehr viel, oder den Medien kann man entnehmen, dass wir ja angeblich, dass wir wohl sehr viele Flüchtlinge auch aus Syrien haben, ne? Das dürfte eigentlich ein Fakt sein, denke ich mal, oder?
Das ist ein Fakt.
Genau, denke ich mir auch. Genau, ich will einfach nie nur irgendwie genau was rausreden und deswegen frage ich auch nach wegen so einem eindeutigen Ding einfach. Aber egal, gehen wir mal weiter im Text. Sehr viele denken, oder ich denke, und ich habe bis vor ein paar Tagen gedacht, dass die Syrer vor allen Dingen deswegen aus ihrem Heimatland fliehen, weil die dort vom Krieg abhauen müssen und quasi eine Kanone in den Hintern geschossen bekommen, wenn sie nicht abhauen. Und dazu habe ich gehört, dass es noch eine andere Thematik gibt, die da genauso oder von einer anderen Perspektive nochmal einpassen auf die Syrer. Nämlich, ich habe gehört, dass die letzten Jahre Dürreperioden in Syrien waren, unter anderem in Syrien waren, und dadurch 80% der landwirtschaftlichen Tiere abgekratzt sind, weil die einfach ein Umweltproblem quasi gehabt haben, ne? Und das würde ich gern erfragen, ob das wirklich stimmt oder ob ich mich da verhört habe.
Naja, also ich persönlich, weil du mich jetzt zuerst angesprochen hast, kann dir dazu auch nur sagen, was im Internet steht. Ich war ja nicht da oder was man so sieht, aber ich glaube, es ist relativ unbestritten, dass es in den letzten, also in diesem Jahr und in den beiden Jahren davor relativ große Dürre auch in Syrien gab, so wie ja auch in umliegenden Ländern und so. Also inwiefern das jetzt dann maßgeblich verantwortlich ist für eine Zunahme bei den Flüchtlingsströmen, weiß ich nicht so genau. Denn wenn man sich diesen Krieg anschaut und die Folgen des Krieges und wie sich das verschiebt und wie viele Parteien wo gegeneinander kämpfen, dann erscheint mir das derartig dramatisch, dass ich jetzt laienhaft sagen würde, da braucht es nicht noch zusätzlich eine Dürre, um die Leute fliehen zu lassen.
Ja, aber das wäre doch ein weiterer Beweggrund, wenn da auf einmal deine Lebensgrundlage sich unter den Füßen weggezogen wird, einfach durch Umweltprobleme, dann ist das schon, denke ich, unter anderem, vielleicht nicht zu 100 oder nicht zu, vielleicht könnte man es prozentual so aufteilen, dass man sagt, okay, wegen 80% des Problems des Krieges haue ich ab, aber ich haue natürlich auch zu 20% ab, weil halt meine Lebensgrundlage verdürrt ist, was, ne?
Ja, die Frage ist, welchen Erkenntnisgewinn würde uns das bringen, wenn wir da so eine prozentuelle Aufteilung hätten?
Na, ich würde vor allen Dingen deiner Perspektive ein bisschen entsprechen müssen, weil du hast ja eben gerade auch gesagt, naja, es gibt viele große Gemengelage und Krieg und so weiter, und da ist es dir nicht so klar, dass du sagen würdest, dass die wegen den verrotteten Tieren abgehauen sind müssen. Aber ich denke schon, dass das auch ein Problem ist. Also, na, nie auch ein Problem, das hast du ja nicht bestritten, aber es ist auf jeden Fall ein weiteres Problem. Und das finde ich, für mich ist es ziemlich neu. Und weißt du, ich bin einfach auch die ganzen Jahre schon immer ein bisschen den Umweltthemen hinterhergerannt. Und als ich das gehört habe, ich glaube, es war sogar bei Fritz, fand ich das schon ziemlich, ich will einfach sagen, dass das krass ist, dass heutzutage uns nie nur Kriege unter den Völkern, die sich nie miteinander verstehen, schlecht sind für die Menschen oder fürs Volk, was in dem Land lebt, sondern auch Umweltprobleme. Da sind es nicht mehr nur irgendwie die Grünen oder die Greenpeace, die einfach davon reden, dass da alles so schlecht ist, dass die Umwelt zerstört wird, sondern das wird, ist ein konkretes, handfestes Problem, weil eine Lebensgrundlage quasi ja, abgezogen wird.
Hm. Ja, also Umweltprobleme sind garantiert weltweit und global eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte.
Ja, aber das kam für mich halt unter anderem durch den Syrien-Konflikt mit den Umweltproblemen, mit den wegen der Dürre halt mal auch zum Tragen. Und schön, dass es so gut zusammenpasst. Aber ja, das bestärkt mich nur in meinem Mähkreis, auch wenn es jetzt echt ein bisschen blöde klingt, aber das lässt mich dann nie davon abkommen, die Grünen zu wählen, weißt du? Aber das ist jetzt eine andere Debatte, brauchen wir jetzt nicht über uns zu diskutieren. Aber cool, dass du mir erstmal die Sicherheit gegeben hast, dass die Dürre da war. Also zumindest relativ Sicherheit gegeben hast.
Ja, also wie gesagt, ich war jetzt auch kein Reporter in diesen Jahren in dieser Region, sondern habe einen sehr, sehr umtriebigen, pfiffigen Redakteur, der mich mit Informationen in Echtzeit versorgt. Und so lese ich doch, dass es Dürre und Hitze in den Jahren 2013 bis 15 gab. Der Winter ausnehmend trocken war in Syrien in dieser Zeit und dass wegen des Krieges in Syrien mit den vielen Fronten 7 Millionen Menschen in Syrien im Raum unterwegs waren und dann kam eben auch eine Dürre dazu und das hat die Situation in den Flüchtlingslagern, die mittlerweile innerhalb von Syrien und an den angrenzenden Staaten aufgebaut waren, nochmal verschärft, sodass dadurch sehr wahrscheinlich mehr Leute sich überlegt haben, gen Europa weiter zu fliehen, als es sich Leute überlegt hätten, wenn es diese Dürre nicht gegeben hätte.
Also muss ich euch mal ganz großes Lob euch beten aussprechen, immer dem Redakteur und dir, dass du das so konkret und so fruchtig wiedergegeben hast. Also es war sehr, sehr authentisch und objektiv auch nicht. Mir hat sich das so figurisch, also aber sehr bildlich, das wollte ich, das habe ich gesucht, das Wort.
Aber was Sebastian, einmal Dürre und Syrien googeln, mehr hat er auch nicht gemacht, der Max.
Okay, na gut, das werde ich auch gerne mal machen. Haben wir keine genug Zeit. Ne?
Aber und auch nicht alles, was bei Wikipedia steht, ist wahr.
Das stimmt. Da muss man die Redakteure immer ein bisschen betrachten, ne? Ja. Und genau. Nee, aber dann noch irgendwas, Hörer, ich will nur einmal sagen, liebe Hörer, denkt nie, dass in Dresden und Umgebung, Heidenau und Mr. Teufel, Freital und so weiter, nie nur blöde Menschen leben, sondern auch welche, die wirklich überlegen und auch nie blöde daherquatschen, wie ich es leider jeden Tag in der S-Bahn erleben muss. Das ist schon echt sehr traurig, wenn man da irgendwelche aus einer anderen Generation, vielleicht so um die 50, 60 Jahre, zwei Männer reden hört und dann hört so ungefähr wie, die Merkel, die schafft sich ihr eigenes Grab, ihr eigenes politisches Grab und dann blöd dahergelabert, da bleibt mir auch nichts weiter übrig, als den Kopf zu schütteln und einfach schweigend an den Menschen vorbeizugehen. Und einmal muss ich noch sagen, ich bin damals mit meinen 33 Jahren, mit 7 Jahren, vor 20 Jahren, 25 Jahren, sind es nämlich 89 in Dresden auf der Straße gewesen. Und ich bin stolz auf das Land, für das ich gekämpft habe. Und das bin ich heute immer noch.
Das sagt Sebastian, 33, aus Dresden. Sebastian, ein flammender Appell von dir. Vielen Dank.
Ja.
Bis dann.
Klar,
tschüss. Tschüss und Peace. 11:06 ist es, falls ihr euch fragt, wo reden die da? Hier.
Fritz. Hendrik Schröder. Blue Moon.
Aktuelle politische Runde, offene politische Themenrunde heute im Blue Moon. Eine knappe Stunde haben wir noch Zeit und ich lade euch ein, über die politischen Themen der letzten Tage und Wochen zu reden, zu diskutieren, zu streiten, sich auszutauschen, nachzufragen, die Themen, die euch interessiert haben, die euch angegangen haben, sagt man das eigentlich so, angegangen haben, benutzen die ganz gerne, angegangen, also ich meine damit so ange, die euch in irgendeiner Form angesprochen haben, euch berührt haben, euch neugierig gemacht haben, euch wahnsinnig gemacht haben, euch traurig, wütend gemacht haben, euch eine Meinung abverlangt haben, all das, ja, also fühlt euch eingeladen, das genau hier im Blue Moon zu besprechen, auf Fritz unter 0331 70 97 110. Wir rufen euch auch zurück. Vorhin hat Steffen schon einmal angerufen und wir hatten es einmal miteinander probiert. Steffen, ich hielt gerade eine flammende Gegenrede zu deinem zu deiner Meinung und dann warst du weg. Da sagen natürlich die Leute wieder, das hat er doch mit Absicht gemacht.
Nein, ich hab's mit Absicht gemacht. Ja.
Nein, ich. Ich bin ja die Lügenpresse. Ja, ich höre dich, Steff. Da sind noch mehr Leute, die auch was sagen, aber ich höre auch dich.
Ihr seid doch nicht die Lügenpresse. Ich höre euch seit Jahren. Wenn ich euch als Lügenpresse bin, würde ich euch ja nicht hören. Das wäre ja so schlimm von mir. Nein, ich finde es eine einseitige Darstellung von dieser ganzen Geschichte. Wir haben jetzt so eine Situation, dass wir jetzt in Syrien werden Konflikte ausgetragen von zwei Mächten, die jetzt irgendwo ihre eigenen Interessen vertreten wollen. Und jetzt wird von unserer Seite her nur eine Seite so als positiv dargestellt und eine Seite als negativ dargestellt. Und das finde ich halt eben traurig. Wir müssen jetzt mal irgendwo sehen, dass natürlich der Putin irgendwo den Assad vertritt und dass die unsere Rechte halt eben die andere Seite vertreten. So, und jetzt müssen wir mal irgendwo auch mal fair sein und sagen, hey, kommt, wir müssen da unten vernünftige Verhältnisse schaffen, dass die Leute nicht da unten weg müssen, sondern dass sie da bleiben können und dass wir, ja, wie auch immer, wie soll man das sagen, dass wir eine Situation da unten schaffen, dass die Leute da unten weiterleben können und nicht zu uns kommen müssen. Das ist nicht schlimm, dass die Leute zu uns kommen, wenn sie von Not und Elend gehen.
Na klar.
Also aber wie gesagt, wir müssen jetzt irgendwo mal auf eine Seite dafür eintreten, dass die Leute da unten bleiben können und ihren Staat aufbauen können und mit ihrem Staat leben können. Wir hatten vor kurzem zum Beispiel, da ist unsere Regierung da und sagt, wir freuen uns darüber, dass Fachkräfte kommen. Brauchen die Leute dieselbe. Wenn sie ihren Staat wieder aufbauen wollen, dann müssen die Leute doch unsere Fachkräfte selber
halten, natürlich,
damit sie ihren Staat wieder aufbauen können.
Ja klar, aber wenn du dir mal genau anschaust, Steffen, was in Syrien passiert und in welcher Intensität und wer gegen wen, also es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass da in der näheren Zukunft so etwas wie ein Frieden entsteht und also du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ich stimme in dieses Putin-Bashing mit ein, aber so wie ich es sehe, ist das, was Putin gerade macht, verheerend dafür, eine Lösung zu finden im Weiteren. Also das ist total kontraproduktiv. Wenn du sagst, man sollte sich mal zusammensetzen und überlegen, wie könnte man mit einer internationalen Koalition Frieden finden, Frieden schaffen in diesem Land, dann ist es nach meiner Einschätzung nicht durch das, was Putin gerade macht.
Nein, können wir aber eine Lösung finden, dass wir jetzt sagen, dass wir das über Putin, über die USA finden, oder können wir eine Lösung finden, dass wir über EU eine Lösung in der Nähe in Syrien finden?
Worüber? Über?
Na, können wir jetzt eine Lösung finden, dass wir jetzt sagen, wir finden die Lösung über die USA oder wir finden die Lösung über die über Putin? Also über Putin hört sich ja Blödsinn an, das ist ja Russland halt eben, ne? Ist ja nicht Putin als Person alleine. Finden wir eine Lösung darüber, dass wir jetzt sagen, wir als EU finden eine Lösung mit Syrien, oder finden wir eine Lösung über die USA oder über Russland?
Naja, die EU hat ja keine gemeinsame, einheitliche Außen- und Sicherheitspolitik. Also klar kann die auch auftreten als Vermittler oder so etwas, aber auch in der, also weißt du, es gibt ja keine gemeinsame EU-Sicherheitspolitik, die bindend
wäre. Nein, das ist ja das Traurige dran. Ja. Also wir sind ja im Grunde genommen, sind wir als EU, nehmen wir jetzt die Flüchtlinge oder die Situation jetzt im Grunde genommen wahr. Jetzt sollte sich die EU doch hinsetzen und sollte eine Lösung da unten finden. Wir überlassen die Lösung Russland oder der USA. Und wir hoffen immer noch darauf, dass eine der beiden Seiten diesen Konflikt löst. Keine der beiden Seiten wird diesen Konflikt lösen. Das funktioniert nicht.
Natürlich.
Wir werden nie über einen Krieg einen Konflikt lösen können. Wir werden dafür sorgen, dass es immer mehr Flüchtlinge gibt, dass immer mehr da sind und dass dieses Land ausbluten wird.
Ja, aber du kannst eine Macht wie IS, den Islamischen Staat, nur militärisch besiegen, zunächst mal. Also so eine zu allem entschlossene extremistische Organisation, die, und das ist da glaube ich nicht übertrieben, alles niederbrennt, was nicht genau in ihre Doktrin passt. Wie willst du mit denen verhandeln? Die wollen auch nicht mit dir verhandeln. Also,
ja, jetzt nur kurzer Einwand. Wie hat denn die USA jetzt mit denen verhandelt?
Gar nicht.
Richtig. Wie verhandelt jetzt Russland mit denen?
Worauf willst du hinaus?
Nein, ich würde jetzt nur eine Antwort. Wie verhandelt jetzt Russland mit denen?
Mit IS?
Ja.
Gar nicht.
Richtig. So, wie finden wir jetzt eine Lösung? Du sagst mir jetzt, die USA verhandelt nicht und Russland verhandelt nicht. So, jetzt stellt ihr auf euch eine Seite, dass ihr sagt, das, was die USA und was die EU jetzt festgelegt hat, ist richtig. Ihr seid scheinheilig, seid ihr. Mit euren Einsichten, mit euren Ansichten seid ihr scheinheilig. Wir müssen jetzt mal irgendwann eine Lösung finden, dass wir sagen, es gibt jetzt eine Möglichkeit. Entweder wir knallen jetzt mal richtig rein und
wer ist denn wir? Aber nein, Steffen, du machst dir das viel zu einfach da.
Nein,
was heißt scheinheilig?
So,
nein, aber, ihr macht euch aber einfach. Wer ist denn eigentlich ihr?
Nein. Eure Argumentation.
Wer ist denn eure? Wer ist denn ihr? Meinst du mich?
Ihr beide.
Oder?
Wir da beide sitzt jetzt.
Ich bin, ach so, du denkst, ach so, nee, Christoph war nur am Anfang hier. Christoph ist ja schon längst wieder weg. Der hat ja die Sendung davor moderiert und er ist noch ein bisschen geblieben. Außerdem waren auch Christoph und ich unterschiedlicher Ansicht, Steffen.
Ich möchte das jetzt mal.
Nein, nein.
Wir können doch keine Lösung finden. Wir beide, du und ich, wir würden keine Lösung dafür finden. Wir sind zwei kleine Lichter, die
sitzen. Oh, naja, aber mit 60 Watt.
Genau. Ich finde es aber nur traurig, dass wir jetzt irgendwo, da sind Menschen, die sind in Not und Elend. Und wir haben hier in Deutschland eine Situation, die jetzt kritisch ist oder so etwas. Und wir haben jetzt auch Mächte rum, die gar nicht interessiert daran sind, dass wir da irgendwo eine Lösung finden. Also, und wir versuchen jetzt irgendwo einen die Schuld oder die Nichtschuld dahin zu schieben.
Sehe ich nicht so. Also hast du ja schon gesagt, aber ich kann es nicht erkennen, dass das stattfindet. So.
Nee, es wird so nicht funktionieren.
Wie
wird
aber auch
das funktionieren? Es denn, wenn wir in dem Land eine Situation schaffen, dass die Bürger da bleiben können, dass die Bürger wieder einen Staat aufbauen können. Ob das unter dem Assad ist, ob das unter einer Regierung ist, was haben wir denn jetzt bis jetzt erreicht? Da, wo die USA bis jetzt drin waren, wir haben die USA im Irak gehabt. Was ist denn aus dem Irak? Da haben wir jetzt Flüchtlinge. Warum? Weil die Situation da scheiße ist. Wir haben Flüchtlinge aus Afghanistan. Warum? Da war die USA drin. Jetzt kommen die Flüchtlinge zu uns. Das ist nicht schlimm. Ich freue mich über jeden Flüchtling, der hierher kommt, den wir helfen können. So, und jetzt haben wir Syrien. Überall, wo unser großer Partner drin war, haben wir ein Problem, dass die Leute hierher kommen.
Also, selbst wenn man dir zustimmen kann und sagen kann, dass die USA in den vergangenen Jahrzehnten einige ungerechte, kopflose Kriege geführt haben, ignorierst du trotzdem, dass diese beiden Länder zum Beispiel, die du zitierst, auch ohne das amerikanische Eingreifen sehr wahrscheinlich instabile Kriegsländer geblieben wären, aus denen Flüchtlinge kommen würden?
Das mag möglich sein. Aber durch dieses Einmischen dieser Staaten haben wir jetzt eine Situation, die im Augenblick durch uns nicht mehr beherrschbar ist.
Spekulation.
Und wir sind mittlerweile das Land oder die EU ist im Augenblick die Problematik, dass wir damit fertig werden müssen. Und dass beide Länder, sowohl Russland als auch die USA, mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun haben.
Ja gut, aber erstmal sind es ja nicht nur die USA, die diese Angriffe gegen IS fliegen, sondern es ist ja eine US-geführte Koalition, zahlreiche Länder dabei sind, auch arabische Länder dabei sind und so, und die fliegen Einsätze gegen IS.
Ja, ist das sicher? Das ist ja das, worauf ich eigentlich zu Anfang kommen wollte. Jetzt heißt es mit einmal, die USA und arabische Länder fliegen Einsätze gegen die IS. Das ist nicht belegt. So, und jetzt heißt es, Russland fliegt Einsätze gegen alle. So, jetzt haben wir aber die Situation, dass wir natürlich sagen, das eine gibt uns geben uns die Medien vor, das macht so die USA und Arabien macht das, aber Russland macht was anderes. Russland bombardiert alles. So, wo ist das belegt? Das habt ihr zu Anfang gesagt.
Naja, also es gibt jetzt zum Beispiel so ein Zentrum für Friedensforschung, das hat seine Institutionen in verschiedenen Ländern und beobachtet eben solche Konflikte. Und die legen Karten an zum Beispiel, wo welche Einschläge kommen und so. Und also das ist ja alles kein Geheimnis, wer wo welche Bomben abwirft. Kann sein, dass es vielleicht nicht in jedem Fall genau zuzuordnen ist, aber dass einer heimlich einen Krieg X führt und vorgibt, Krieg Y zu führen, das passiert nicht. Also so riesig ist diese Region dafür auch nicht. So. Also
na gut,
es gibt ja diese Berichte, Augenzeugenberichte, zahlreiche Augenzeugenberichte aus Gegenden, die nicht mehr von Assad kontrolliert werden, auch nicht vom IS, sondern von verschiedenen Rebellengruppen und so. Sie sehen russische Flugzeuge, danach gibt es dann die Detonation, die werden ja auch irgendwie dokumentiert und so. Also was willst du jetzt sagen, dass das alles gar nicht stimmt und dass diese US-geführte Koalition keine Angriffe gegen IS führt und Putin in Wirklichkeit wen anders bombardiert? Also und das alles gelogen ist oder worauf wird sie?
Nein, um Gottes Willen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr lügt oder sonst irgendwas, aber ich selber war jahrelang bei der Bundeswehr. Ich habe einen Dienst gehabt bei der Bundeswehr gehabt und weiß, wie sowas funktioniert. So, und nun finde ich das aber lustig von euch und gerade von euch als Sender, von Fritz, finde ich jetzt das lustig, dass er so einseitig dokumentiert und ohne irgendwelche Belege. Ihr stützt euch auf einen Berichterstatter, der jetzt euch sagt, so und so ist das, und das finde ich traurig. Also ich
weiß nicht, von wem du redest.
Habt ihr im Augenblick nicht.
Okay, meinst du jetzt diese Sendung und mich oder meinst du allgemein die Nachrichten oder meinst
allgemein.
Du
allgemein? Nein, nicht dich.
Allgemein. Also das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht den ganzen Tag Fritz hören und weiß nicht, was die da sonst so reden. Und wenn wir beide gleich dann noch gegeneinander reden, dann hat am Ende überhaupt gar keiner was davon.
Wie bitte?
Was?
Ich habe es eben nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Satz habe ich nicht verstanden.
So ist das, Steffen. Wenn man sich nicht ausreden lässt, versteht keiner was.
Doch, ich habe dich auch ausreden lassen. Nein, pass auf. Im Endeffekt will ich nur auf eine Sache hinaus. Wir haben jetzt eine Situation mittlerweile in Europa, die jetzt für uns alle nicht gut ist. So, und die Situation können wir nicht damit lösen, dass wir Flüchtlinge erzeugen. Das können wir nicht machen, das wird in der nächsten Zeit auch nicht passieren. Wir müssen eine Situation erzeugen, dass wir in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, eine vernünftige wirtschaftliche und eine Lage schaffen, dass die Leute da bleiben können. Und bei aller Diskussion, und wenn wir jetzt sagen, hurra, die Flüchtlinge kommen, erreichen wir das damit nicht. So, und in eurer Diskussion tut ihr nichts dafür, dass dieses rüberkommt. Nein, ihr macht immer noch weiter mit eurer Hurra, die USA, die ist jetzt gegen Russland und fertig.
Ich weiß es nicht, Steffen. Ich finde, dass die Dinge in den Sendungen, die ich hier so höre, deutlich differenzierter aufgearbeitet werden, als du sie gerade aus deiner Position darstellst.
Nee, das tut ihr halt nicht. Das ist das Traurige daran. Ja. Ihr seid einseitig.
Ja, das heißt,
eure ganze Argumentation seid ihr einseitig.
Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wen du mit wir meinst. Also ich ziehe mir den Stiefel nicht an, dass ich einseitig bin, weil mir das ehrlich gesagt auch intellektuell viel zu langweilig wäre, einseitig zu sein.
Nein,
was mich interessiert, ist der Kern des Konflikts und worum es eigentlich wirklich geht, wer welche Interessen hat, warum wer wie handelt, ja, wer welche Hintergründe hat, wer mit wem koaliert, wer mit wem zusammen ist und so. Das ist das, finde ich, was spannend ist. So, was wollen die eigentlich? Was sind deren Motive? Was clasht da eigentlich aufeinander? So, die Sachen zu vereinfachen, zu polarisieren in eine Richtung, ideologisch bedingt, ja, ideologisch motiviert, finde ich total uninteressant, ganz ehrlich. Das lohnt sich doch nicht, darüber nachzudenken. Wir sind ja keine Parteisoldaten, sondern wir sind doch neugierige Menschen, die sich gerne zumindest der Wahrheit annähern wollen würden, oder? So.
Was wäre denn dein Interesse daran?
Was?
Was wäre denn dein Interesse daran?
Mein was?
Dein Interesse. Was wäre dein Interesse daran?
Woran?
Na, an der Sache. Du hast doch jetzt eben gesagt, ich interessiere das eine oder das andere. Also was wäre dein Interesse daran?
Woran?
Wir haben doch eben über eine Sache geredet.
Ja, mein Interesse an der Aufarbeitung des Ganzen, an der Diskussion darüber, genau. Mein Interesse in Syrien, ich jetzt so als Kriegsmacht, oder was meinst du?
Genau. Was ist jetzt dein Interesse daran? Wie würdest du jetzt sehen, dass sich die Sache da entspannt? Wo würdest du jetzt sehen, die positive Sache, dass sich der Konflikt löst? Wo wäre jetzt dein Interesse daran, dass du den Menschen, die von daher kommen, dass du denen ein vernünftiges Leben in ihrem eigenen Land ermöglichen kannst? Wo ist das Interesse daran oder wie siehst du die Möglichkeiten der Konfliktlösung da?
Ich glaube nicht, dass man mit Assad oder mit IS auf Dauer irgendeine Art von Staatsgebilde errichten kann, mit dem du und ich aus unserer Perspektive heraus einverstanden werden, aus unserer freiheitlichen Haltung, oder? Also
genau,
ich glaube nicht, dass das mit einem Diktator, ich glaube nicht, dass das auf der einen Seite mit einem Diktator geht, der Fassbomben auf sein eigenes Volk wirft. Also mit so jemandem geht das, glaube ich, nicht. Das könnte sein, dass man den vielleicht übergangsweise behalten muss, mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und ich glaube, mit IS, also ich glaube, worauf es ja auch im Moment hinauslaufen könnte, ist, dass das Land geteilt wird, dass es einen Teil gibt, der von Assad regiert bleibt. Die Rebellen werden komplett kaltgestellt und den anderen Teil überlässt man IS. Ich weiß nicht, wem damit geholfen ist, also mit IS irgendwelche Landgewinne zuzusprechen, denen irgendwelche Erfolge zuzusprechen, die auch wiederum nur alle Leute unterjochen, umbringen, die nicht genau ihrer Doktrin entsprechen. Auch das würde ich jetzt nicht als Gerechtigkeit empfinden.
Nein, das wäre völlig verkehrt. Da stimme ich dir völlig mit überein. Also wenn wir so jetzt sagen, wenn wir jetzt hier aufteilen, auf einer Seite Assad, auf der anderen Seite die IS, das ist doch völlig verkehrt. Aber die Frage bleibt ja jetzt, wir haben jetzt da unten, dass auf der einen Seite die Vereinigten Staaten und auf der anderen Seite Russland kämpfen. Ist das jetzt richtig für uns oder wo ist jetzt unsere Sicht daraus, dass was vernünftig dafür für das Land rauskommt? Also der IS und auch der Assad, ich glaube, das ist aus unserer demokratischen Sicht völlig verkehrt. Aber wo wollen wir jetzt hin? Wo ist jetzt der richtige Weg? Das ist doch jetzt, warum wir darüber reden.
Ja.
Was wollen wir jetzt machen?
Naja, aber wenn man es jetzt zum Beispiel vom sich über so eine Ausschlussliste dem nähert, dann kann man sagen, auf jeden Fall ist es falsch, die Leute zu bombardieren, die gegen IS und Assad kämpfen, denke ich mal. Und die im Prinzip ein freies Syrien gründen wollen. Also die zu bombardieren kann ja eigentlich schon mal nicht richtig sein, oder? Also denke ich jetzt so, aus diesem Verständnis heraus. Korrigiere mich, wenn du anders siehst, vielleicht gibt es andere.
Nein, das sehe ich überhaupt nicht anders. Ich sehe das völlig so wie du dahingehend. Bloß ich muss sagen, wen wollen wir denn unterstützen? Oder ist es jetzt vielleicht, jetzt haben wir eigentlich diese Pattsituation, diese Wurzelsituation, dass wir sagen, jetzt muss die EU mal irgendwo greifen und sagen, so pass mal auf, sowohl das, was die US-Regierung macht, sowohl das, was Russland macht, mit ihren Assad-Unterstützung, die allen unterstützen IS, das kann so nicht funktionieren. Wenn wir eine vernünftige Situation da haben wollen, dann müssen wir irgendeine Demokratie da einsetzen, die für uns alle von Erfolg gekrönt
ist. Aber
das ist unser Wunschdenken, das wird nicht funktionieren.
Nein, das wird nicht funktionieren. Aber das hat Obama ja auch gesagt, dass alle Versuche zum Beispiel, dass Amerika in die Welt gegangen ist und versucht hat, mit Waffengewalt eine Art demokratisches System zu etablieren, die sind allesamt gescheitert. Das ist ja schon mal eine enorme Erkenntnis für so einen amerikanischen Präsidenten.
Ja, dafür hat er den
Friedensnobelpreis in Form. Den hat er ja schon vorher gekriegt, bevor er überhaupt was gesagt hat. Ja. Genau, Steffen, die Leitungen sind voll und wir beide arbeiten uns aneinander ab. Wollen wir uns an dieser Stelle darauf einigen, dass wir große Freude an diesem Gespräch hatten gegenseitig?
Wir einigen uns darauf, dass wir endlich dafür sind, dass da unten alles, was südlich von Italien ist, dass die Menschen da für sich leben können, dass die Menschen die für sich ernähren können, dass die Menschen in einer Demokratie leben, wo sie von alleine leben können.
Ja. Und dann kommen wir aber nochmal zurück zum Anfang, weil du meintest, du findest jetzt nicht, dass Russland der böse Bube ist. Finde ich auch nicht, dass man per se und ideologisch und diese kalte Kriegsrhetorik ist alles total zum Kotzen. Aber ich frage mich trotzdem, was bringt das jetzt eigentlich den Syrern, dem Syrien der Zukunft, dem freiheitlichen Gedanken, dass man das tut, was Putin da tut? So richtig verstehen tue ich es nicht, wie man das jetzt rechtfertigen und in Schutz nehmen kann. Aber vielleicht rufen ja noch Leute an und sagen was. Und du noch einen Satz.
Vom Endeffekt. In Syrien gab es auch mal, sie wollten sich gegen den Staat auflehnen. Wir im Ostdeutschland haben es gezeigt, dass es funktioniert halt auch ohne Waffengewalt.
Ja, klar. Es hat aber auch nur deswegen funktioniert, weil Gorbatschow damit einverstanden war.
Und weil unser Staat auch damit einverstanden war.
Ja, oder gezwungen wurde, damit einverstanden zu sein.
Das sagen wir so. Also ich danke
Steffen,
dir.
Es danke
war
dir.
Ein nettes Gespräch. Wir könnten uns, glaube ich, noch stundenlang unterhalten. Und jetzt bin ich frei für andere. Jo, ciao.
Ciao. 0331 70 97 110, das ist die Nummer. Ihr hört es, wir können im Blue Moon streiten und diskutieren auf einer politischen, auf einer respektvollen Ebene. Muss man nicht einer Meinung sein oder irgendwas. Und ihr könnt mit den Themen kommen, mit denen ihr kommen wollt. Und wenn ihr ein bisschen Lust am Argumentieren habt oder ein bisschen was erzählen wollt oder ein bisschen was fragen wollt, dann macht das aktuelle politische Runde im Blue Moon. Die politischen Themen der letzten Tage und Wochen, das soll hier unsere Agenda sein. Jetzt schaue ich gerade mal. Bernd ist dran aus Pankow. Hallo Bernd.
Hallo Hendrik.
Bernd, worum geht's jetzt?
Ich wollte auch noch mal ein bisschen auf die Flüchtlinge zurückkommen, beziehungsweise den Krieg. Und du hast im Prinzip recht. Also das, was Putin da macht, ist aus seiner Sicht verständlich, aber im Endeffekt natürlich kontraproduktiv. Er will im Prinzip Assad stützen und alle anderen wollen Assad weghaben und das wird das Ganze einfach nur noch verlängern. Wenn Putin nicht eingreifen würde, dann würde es zwar immer noch 2 Jahre dauern, aber dann wäre Assad weg. Und jetzt, wo Putin eingreift, wird Assad wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren noch nicht weg sein, das wird noch länger dauern. Ob das jetzt gut ist oder schlecht? Keine Ahnung. Ich glaube, selbst wenn es sozusagen nach dem Willen der Amerikaner gehen würde und die Rebellen hätten die Chance, Assad die Hochburgen wegzunehmen und das Land unter ihre Kontrolle zu bringen, dann wäre immer noch nicht Ruhe. Daher ist es schwierig, sowas kann man im Endeffekt nicht voraussehen.
Man darf ja auch nicht vergessen, also am vergangenen Montag haben wir ja schon 2 Stunden über Syrien geredet und die ganze Gemengelage, aber da wir jetzt wieder da landen, man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Rebellengruppen auch keine einheitliche Organisation ist, sondern aus vielen verschiedenen Gruppen besteht, viele mit einem auch teils islamistischen Hintergrund. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass das allesamt freie Demokraten wären oder so, sondern sind auch ganz viele verschiedene Haltungen, und selbst wenn die, ich sage jetzt mal so ganz platt, wenn die diesen Krieg gewinnen würden, hieße das auch nicht, dass morgen freie Wahlen stattfinden und alle sich in den Armen liegen.
Genau, hat man ja in den anderen Ländern auch gesehen, siehe Irak oder wo war der Gaddafi gewesen? Libanon?
Gaddafi war 25 Jahre oder länger, Alleinherrscher im Libanon.
Egal.
Länger, oder? Gaddafi war doch. Ich guck das mal schnell. Egal. Erzähl weiter.
Übrigens, was gerade gesagt wurde hier mit dem Vergleich ehemalige DDR und Wende. Man darf das nicht unterschätzen. Es hat damals vor allen Dingen auch deswegen nicht gekracht, weil es in der DDR keine Waffen gab. Also für die Demonstranten sozusagen. Das ist sicherlich würde ich jetzt nicht sagen, dass die Demonstranten damals, das waren ja wirklich friedliche Leute und die wollten ja eine ordentliche sozusagen einen Umbruch und eine Verbesserung haben. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es so wie in Syrien oder in den Ländern da unten von Waffen nur so wimmeln würde, da bin ich mir nicht sicher, ob es in der DDR damals so friedlich geblieben wäre. Das ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Hallo?
Ja, ich überlege gerade. Habe ich ehrlich gesagt so noch nie nachgefragt, weil ich immer dachte, okay, der Zeitgeist war eh ein anderer und die ganze Konstellation eine andere.
Generell natürlich. Bei uns war der Zeitgeist ein anderer. Aber wenn es bei uns so gewesen wäre, dass in jedem Haus eine Kalaschnikow gelegen hätte, weil die da sowieso rumliegt und oder halt für $30 an der nächsten Straßenecke zu haben sind, da bin ich mir halt nicht sicher, weil da wäre dann die Staatsmacht auf der anderen Seite natürlich auch in dem Wissen, dass das so ist, ganz anders aufgetreten. Das ist, deshalb halte ich Waffen ja auch für eins der größten Übel, die es gibt. Das hat man ja vor kurzem auch gesehen, als der Obama mal gefragt hat, wie viele Leute durch Waffen umkommen in den USA und wie viel durch Terror. Und CNN hat ihm dann, ich weiß nicht, ob du die Grafik gesehen hast.
Nee, aber mal, ich glaube, für Terror braucht man auch Waffen, aber ich weiß, wie du es meinst.
Nein, im Prinzip hatte er sozusagen rhetorisch gefragt bei irgendeiner Pressekonferenz, ob ihm dann mal jemand sagen kann, wie viele Amerikaner sozusagen durch den internationalen Terrorismus ums Leben kommen und wie viele durch Schusswaffen in den USA. Und das war jetzt im Anschluss an dieses Massaker in der Schule. Und die Zahl ist also so, dass CNN hat das dann in einer Grafik zusammengefasst und da war es so, dass 2001 um die 3.500 Tote durch Terror waren in den USA, weil da war ja 9/11. Und danach jedes Jahr so weltweit so um die 30 bis 40 Tote durch den internationalen Terrorismus, also hauptsächlich Amerikaner. Also sozusagen jedes Jahr so um die 30 bis 40 Amerikaner, die durch Terroristen getötet wurden.
Echt? Also ich will nicht zynisch sein, aber mehr nicht?
Mehr nicht. Und das schließt dann im Prinzip meistens die Soldaten ein, die irgendwo in Kriegen unterwegs waren. Und im Schnitt in den USA pro Jahr etwa 33.000 Leute durch Schusswaffen getötet werden. Das heißt, ein Verhältnis von 1:1000. Und das hat der Waffenlobby dann, glaube ich, nicht so richtig geschmeckt. Fand ich sehr interessant. Und was ich heute auch sehr bedrückend fand, ich weiß nicht, ob du zufälligerweise gelesen hast oder gesehen hast, du guckst ja auch auf und zu mal auf Spiegel Online, da gab es ein Video von einem 14-jährigen Flüchtling aus Syrien, der aus einem IS-Lager geflohen ist, wo die Kindersoldaten ausbilden.
Das habe ich nicht gesehen,
richtig, nee. Das fand ich richtig krass. Kann ich dir mal
Was konnte man empfehlen? Da sehen?
Im Prinzip haben sie sozusagen die Aussagen des Jungen, der ist jetzt im Irak in einem Aufnahmelager und die haben sie dann so ein bisschen zusammengeschnitten mit IS-Werbevideos, die sozusagen selbst sich damit brüsten, dass sie da die Kinder an Schusswaffen ausbilden und das waren, keine Ahnung, 10-, 12-Jährige und der hat dann so erzählt, ja, er ist also Jeside gewesen, also ist glaube ich so ein Christen-Abspaltung und wurde dann sozusagen gezwungen, in dieses Lager zu kommen und dort mussten sie dann irgendwie 4.30 Uhr wurden sie geweckt, dann mussten sie das erste Mal beten, dann konnten sie weiterschlafen, dann ging es von 9 bis 12 in die Koranschule und danach gab es dann Militärtraining. und wer das nicht gemacht hat, wurde bestraft und wer daneben geschossen hat, wurde bestraft und wurde ihm beigebracht, wie man irgendwie Köpfe abschneidet und irgendwie sich in Luft sprengt, also sozusagen bildlich. Und wer dann gut ist, der kommt weiter ins nächste Lager und dann geht es irgendwann an die Front. Mhm. Das fand ich krass. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das Video selbst gespindoktert ist. Das heißt, ob das vielleicht auch wieder von irgendeiner, sag ich mal, Amerika nahestehenden Gruppe dann irgendwie geleakt wurde und so. Das ist, kennst du ja die Vorwürfe mit der Lügenpresse. Aber das fand ich schon sehr bedrückend. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das da so abgeht. Und das ist eigentlich richtig traurig, wenn man sich dann überlegt, dass die deshalb fliehen ja auch so viele Jugendliche. Und ich habe das schon öfter gehört in den Nachrichten, dass die Jugendlichen auch sagen, ja, wenn der IS in dein Dorf kommt dann und du bist junger Mann oder Jugendlicher, gibt es dir zwei Möglichkeiten. Entweder du machst mit oder du bist tot. Und das im Prinzip, wenn man jetzt dann gegen den IS vorgeht, eigentlich sehr oft sozusagen gerade diese Jugendlichen dran glauben müssen, die das eigentlich gar nicht wollen, die dazu gezwungen werden. Mhm. Das ist, finde ich, echt traurig.
Ja, es ist natürlich die Frage, ob man mit so 14-jährigen Zwangsrekrutierten so einen Krieg gewinnen kann.
Naja, das ist halt Kanonenfutter. Mhm. Die werden sozusagen vorgeschickt und das ist dann sicherlich so eine strategische Möglichkeit, dann zum Beispiel Bombenattentate, also Selbstmordattentate oder sowas in der Art. Wenn man die, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man da 12-, 13-Jährige nimmt, die noch ein bisschen beeinflussbar sind und du den jeden Tag vorbläust, wenn du dich umbringst, dann kommst du in den Himmel und dann gehen die auf den Marktplatz und sprengen sich in Luft. Mhm. Das ist, ja, das ist sehr, sehr traurig.
Ja. Ist keine, also kann ich gar nicht so sagen, weil ich meine, das ist natürlich auch nur Spekulation und so stellt man sich's vor, in die Köpfe reinschauen kann man auch nicht, in diesen Lagern ist man auch nicht direkt dabei. Ne?
Nee, das ist schon klar, aber ich fand es halt heute sehr tragisch. Aber zum anderen Thema wollte ich eigentlich fragen, hast du denn die TTIP-Demo verfolgt?
Ja, verfolgt nicht, aber dieses Thema verfolge ich schon, also so für mich und ja auch in dieser Sendung eine ganze Weile. Bernd, dann lass uns nach den Nachrichten nochmal über die TTIP-Demo reden, ja, jo. Wenn du das schon ansprichst. Große Demo, die am Wochenende in Berlin gegen das Freihandelsabkommen TTIP stattfand, ja?
Na klar.
Bis gleich. Und ihr alle, die ihr noch wartet, nach den Nachrichten geht es weiter. Offene politische Runde im Blumo.
Fritz.
Mit Hendrik Schröder, hallo, offene politische Runde heute und Bernd ist noch bei uns. Wir reden jetzt über die TTIP-Demonstration am Wochenende in Berlin. Warst du da, Bernd?
Nein, ich war nicht da, ich hab's verschlafen.
Verschlafen?
Ja.
War doch erst um 14:30 oder so.
Ja, na das sieht man mal, was ich alles verschlafe. ich fand bloß beeindruckend. Ja, also von der Menge einfach her, von der Menge der Leute, die da sozusagen auf die Straßen gebracht wurden, im Vergleich zu sowas wie Pegida oder ähnliches, ja, die ja schon mal froh sind, wenn sie da 8000 Idioten zusammenkriegen.
Wo? In Berlin? Weniger, aber in Dresden sind mehr, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe gestern gelesen, dass da 8000 waren diesmal oder so. Naja. Gut.
Also auf jeden Fall hat Pegida in der letzten Zeit wieder Zulauf.
Ja, das ist ja so das Problem. Und die AfD ja auch.
Obwohl das, was die AfD jetzt wird und sein soll und wofür sie steht und wofür nicht, jetzt ja auch noch unklarer ist als vorher nach der Spaltung, oder?
Da gab es vor kurzem mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da gab es in der Bundespressekonferenz gab es eine Veranstaltung von der AfD, wo sozusagen ihre Themen dargelegt haben. Und der Thilo Jung, dessen Podcast höre ich, und da hatte ich mir das mal angehört. Richtig, also ich persönlich finde das ja richtig schlimm, was die da an Thesen vertreten. Im Prinzip wundert mich, dass sie nicht einfach sagen, ja, Deutsche sind die besseren Leute als andere Leute. Also Deutsche sind die besseren Menschen, daher interessieren uns die anderen nicht und Grenzen zu und alle raus.
Sagen die das nicht?
Naja, nee, sie versuchen immer, sich drum rum zu reden. Das ist das Problem dabei. Fand ich aber schon, schon eigentlich richtig schlimm. Trotzdem habe ich es mir angehört, weil muss man ja auch mal hören.
Nochmal zurück zu der TTIP-Demo. Ja. Also ich habe das jetzt auch gerade nochmal ein bisschen nachgeschlagen, weil ich das am Wochenende selbst nicht verfolgt hatte, während die Nachrichten liefen. Also mit 100.000 Teilnehmern rechneten die Leute. Mhm. Die Polizei sagt jetzt 150.000 und die Polizei schätzt eigentlich immer sehr konservativ. Das heißt, es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass es noch viel mehr waren und die ersten waren schon angekommen am Endpunkt, als die letzten noch gar nicht losgelaufen waren. Richtig, und die Bilder, die man jetzt so sieht, ist schon enorm so. Hat dich das überrascht, dass so viele Leute Interesse an diesem Thema haben, was ja auch irgendwie so ein bisschen so, TTIP, was passiert da eigentlich genau und nicht so einfach zu durchschauen, oder was hat dich daran so erstaunt?
Hat mich durchaus überrascht, also die Masse der Leute hat mich schon überrascht, wobei auch da nochmal, um auf Thilo Jung zurückzukommen, der war da auch bei der Demo und hat ein paar Leute interviewt. Da musste ich mich dann teilweise an den Kopf fassen. Da habe ich immer gedacht, was haben die denn geraucht? Also da waren natürlich lauter Gegner von der Demo, logischerweise, von TTIP, logischerweise, aber so mit völlig wirren Argumenten teilweise. Das hat mich echt ein bisschen geärgert, okay. Weil eigentlich ist es relativ einfach, gegen TTIP zu sein, beziehungsweise sagen wir mal so, also ich aus meiner Situation bin ich unbedingt gegen TTIP. Ich frage mich einfach bloß, Wozu brauchen wir TTIP? Ja, das ist das, was mir eigentlich immer fehlt. Die Diskussionen hier um, keine Ahnung, Chlorhühnchen und was weiß ich, das ist aus meiner Sicht alles Humbug. Ja, halte ich persönlich jetzt nicht für die großen Gefahren. Fracking dann schon eher. Das ist durchaus ein Punkt, da würde ich dann auch schon dagegen sein. Aber was mir eigentlich fehlt, ist ein wirklich schlüssiges Argument, warum man TTIP überhaupt machen sollte. Also warum da Unsummen investiert werden, um irgendwelche unglaublich komplexen Papiere auszuarbeiten, die nichts bringen. Also die sozusagen dem Bürger an sich nichts bringen. Und das ist eigentlich schon der Grund, warum man dagegen sein muss. Das ist so ähnlich wie wenn ein neues Gesetz im Bundestag eingebracht werden soll, dann habe ich mal gehört, dass der erste Punkt ist, es muss einen Grund dafür geben, einen nachvollziehbaren Grund und eine sozusagen, es muss in Relation zum Aufwand stehen. Und meiner Meinung nach steht TTIP zumindest für die normalen Bürger in keinster Weise stehen da Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis mehr.
Aber es ist immer so schwierig dann zu sagen für den normalen Bürger, weil es betrifft ja die gesamte Volkswirtschaft oder die Volkswirtschaften in diesem Raum, über den eben dieses Abkommen abgeschlossen wird. Und dann betrifft es am Ende ja doch jemanden. Alle, meine ich. Alle, die...
Naja, die Vorteile werden nur für eine kleine Gruppe sein. Das ist relativ klar. Weil wenn Handelshemmnisse abgebaut werden, dann nutzt das im Prinzip immer nur den Großkonzern. Ja.
Aber Bernd, um jetzt mal nicht diese inhaltliche Diskussion anzufangen, die ja auch schon vielfach geführt wurde und vielleicht für die vielleicht unsere Zeit auch ein bisschen nicht ausreicht. Jo. Glaubst du denn, dass diese 250.000 Leute, die da auf der Straße waren, das war ja nicht die erste Demo gegen TTIP und so langsam scheint es in der breiten Masse anzukommen und es scheint die Leute wirklich nicht zu erfüllen, was da passiert und die Zustimmung scheint nicht da zu sein. Meinst du, dass das tatsächlich einen Druck ausüben kann, dass diese Verhandlungen noch anders laufen werden und TTIP nicht so stattfindet, wie sich das vielleicht manche Verhandler jetzt so denken?
Also ich hoffe jedenfalls und ich denke auch, dass bei der Demo, bei der Größe, die jetzt war in Berlin, dass doch da einige Politiker richtig Muffensausen bekommen haben. Mhm. Ich meine, das letzte Abkommen, was in der Art verhandelt werden sollte, ich habe vorhin mal ein bisschen gegoogelt, war irgendeins in den 90ern. Und das sollte auch zwischen der EU und den USA abgeschlossen werden und ist dann im Endeffekt an Widerstand Frankreichs gescheitert. Da sind die Leute sozusagen in Frankreich auf die Straße gegangen und haben dann dafür gesorgt, dass die Franzosen nicht zustimmen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendein Land gibt in Europa, hoffentlich Deutschland, vielleicht auch noch ein anderes, wo dann einfach so viele Leute auf die Straße gehen, dass die Politiker sagen, das mache ich nicht mit.
Naja, es muss ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss es ja durch alle nationalen Parlamente schon auch durch, ne?
Genau, richtig. Und daher sehe ich noch relativ hohe Chancen, zumal ja jetzt die Texte von diesem anderen Abkommen TPP, also das Gegenabkommen der USA mit den Pazifikstaaten auf der anderen Seite der Welt. Das ist jetzt geleakt worden, beziehungsweise ist jetzt, da sind so ein paar Sachen geleakt worden, was da eigentlich wirklich drin steht. Und man kann davon ausgehen, dass das geheime TTIP, das momentan noch geheime TTIP-Abkommen so ähnlich aussehen wird in bestimmten Teilen und das sieht alles nicht so positiv aus für Otto Normalverbraucher, sondern halt eher gut für die größeren Konzerne.
Ich finde es interessant zu verfolgen, wie viel Druck das ausüben kann. Weil, also ich hätte das andere, als ich so das erste Mal von TTIP hörte und mich damit beschäftigte und dann wurde es ja irgendwann auch wirklich ein großes Thema medial und so. Da habe ich noch gedacht, krass, die verhandeln das jetzt einfach so in geheimen Verhandlungen durch und dann wird das einmal so kurz während irgendeiner Weltmeisterschaft, wenn keiner so genau zuhört, durchgewunken durch die Institutionen und fertig. Und das scheint aber nicht zu passieren. Also die Leute glauben tatsächlich noch an diesem Punkt, an diese demokratische Teilhabe, an die man ja oft genug vielleicht auch nicht mehr glauben kann und mag und so, aber sie glauben ja irgendwie daran, dass es einen Sinn haben wird, wenn sie an dieser Demonstration teilnehmen und auf die Straße gehen.
Da ist sicherlich auch die heutige mediale Vernetzung, also erstmal die Vernetzung der Bürger, dann das Internet als sozusagen großes Medium sicherlich mit dran schuld, im jetzt aus Sicht der Politiker, dass die Leute sich heute durchaus mehr informieren können und auch von sich aus mehr informieren und dann auch sich miteinander vernetzen und sagen, da machen wir jetzt was gegen. In den 80ern hätte das, glaube ich, nicht gegeben.
Warum? Also, aber in den 80ern gab es doch auch viele große Demonstrationen, oder?
Ja, aber ich glaube, da war es noch ein bisschen schwieriger. Also da konnte man die Leute sozusagen gegen die Atomkraft auf die Straße bringen, weil das ein Thema war, das man relativ einfach darstellen konnte. Ja, da hat man halt gesagt, Atomkraft, ihr habt gesehen, Hiroshima, bum bum, böse. mit TTIP ist das, glaube ich, was anderes. Die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was TTIP eigentlich wirklich ist.
Weiß ich nicht, ändert sich aber gerade, glaube ich.
Ja, natürlich, aber das kriegen die Leute ja nur mit, indem sie darauf gestoßen werden. Durch Facebook oder durch irgendwelche Medien, die dann Brennpunkte bringen. Und es gibt ja heute durchaus deutlich mehr Möglichkeiten, sich zu informieren, als damals mit zwei Kanälen im Fernsehen und drei Kanälen im Radio.
Ja.
Das ist schon ein großer Unterschied.
Bernd, der Janko ist auch noch in der Leitung.
Natürlich, lass ihn machen und ich verabschiede mich mal.
Ja, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Aktuelle politische Runde, knappe 7-8 Minuten haben wir noch Zeit. Janko ruft aus Friedrichshain an.
Hallo, ja,
Janko.
Kriegen wir hin, ja?
Bist nicht so ein Monologhalter?
Kommt doch an, wie wir jetzt ins Gespräch kommen. Also eigentlich, ich wusste nicht, dass es eine offene Themennacht ist, sondern ich dachte eigentlich, dass es nur das Thema Syrien wäre.
Nee, wir sind jetzt ganz schön oft da gelandet, aber eigentlich offene politische Runde. Wenn jemand über einen Transrapid hätte reden wollen, hätten wir das auch getan. Aber wir landen natürlich immer wieder bei den Themen, die wirklich gerade auch aktuell sind, ja, so also auch mit dir.
Ich weiß nicht, ob du da auf deinem Screen so ein bisschen was siehst. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen für Pro-Asyl tätig, freiwillig, über den Bundesfreiwilligendienst und habe momentan relativ viel mit Syrern zu tun. Viele von denen sind natürlich Sunniten und viele von denen kommen auch aus den Gebieten, die eben schon 2012, 2013 stark bombardiert wurden und zwar lange bevor die USA irgendwelche Drohnen losgeschickt haben oder selbst irgendwie in irgendeiner Form bombardiert haben, sondern es war tatsächlich das Assad-Regime und das hat sich eben hauptsächlich in Homs und in Hama und in Idlib abgespielt, wo eben dieser Widerstand gewachsen ist, der am Anfang tatsächlich sehr friedlich war. Also gut, man kann es jetzt nicht pauschal sagen, aber zumindest 2011 in den ersten Monaten von Januar bis Mai war es so, dass in diesen Städten, die hauptsächlich sunnitisch bewohnt sind, so zu 80-90%, die Menschen zu 10.000 und teilweise in Homs zu 100.000 auf die Straße gegangen sind, in Demonstrationen gegen das Regime, in denen sie noch gesungen haben, in denen sie noch geklatscht haben, laute Chöre und so weiter. Da war noch überhaupt nichts von irgendeiner Radikalisierung zu spüren oder von irgendeiner Form von bewaffnetem Widerstand. Der hat sich erst dann entwickelt, als, ich glaube, ab Mitte Mai 2011 fing das Assad-Regime nämlich an, auf die Demonstranten zu schießen. Mhm. Und zwar so, dass innerhalb von wenigen Monaten 500 bis 1000 Demonstranten gestorben waren. Und daraus entstand dann dieser bewaffnete Widerstand, der am Anfang natürlich beschissen bewaffnet war. So, da war keine Organisation, nichts und so weiter. Und Syrien als Nachbarstaat vom Irak, da haben natürlich dann gewisse Gruppierungen ihre Chancen gesehen und haben sich in die Räume, die dann sozusagen, wo das Assad-Regime sich zurückziehen musste, weil der Widerstand wuchs, haben die natürlich diese Macht, dieses Machtvakuum ausgenutzt und sich dort etabliert.
Ja.
Und inzwischen ist es leider so, so viele Leute nehmen jetzt Russland in Schutz, oder sind der Meinung, Russland würde dort das Richtige tun. Erstmal sollte man den Leuten sagen, dass Russland in Tartus einen eigenen Militär Hafen hat, und zwar schon seit vielen Jahren. Und denen liegt viel daran, diesen Militärhafen am Mittelmeer natürlich zu behalten.
Ist das denn ein reiner Militärhafen? Ist das nicht auch ein ziviler Hafen, Umschlaghafen?
Also, soweit ich weiß, ist dort eine russische Flotte stationiert, und zwar schon seit vielen Jahren. Und denen ist natürlich viel daran gelegen, das aufrecht zu erhalten. Und wo war ich jetzt genau stehen geblieben? Also,
bei der Gemengelage, die es gab, als die Demonstrationen gewalttätig waren, gewalttätig niedergeschlagen wurden. Und dann hast du so ziemlich ruckartig gesagt, jetzt gibt es so viele Leute, die Russland verteidigen für das, was sie da tun.
Ja, genau. Also mir missfällt es so ein bisschen. Natürlich finde ich es völlig richtig und auch in Ordnung, wenn man Amerika für seine, man kann es ruhig imperialistische Politik, die es immer noch ist, nennen, weil man merkt, so in gewissen Punkten gleicht sich das so ein bisschen mit dem Konflikt in Afghanistan in den 80er Jahren, als es noch diesen Kalten Krieg gab, weil natürlich auch damals schon die Amerikaner die Mujahedin in Pakistan finanziert haben, um dann in Afghanistan einzugreifen, und daraus wuchs ja dann dieser Fundamentalismus, der bis dahin eher schwach ausgeprägt war. Den gab es so ein bisschen bei den Moslembrüdern in Ägypten, aber der wurde nie militant. So, ne? Und genau sowas entwickelt sich jetzt auch gerade in Syrien. Und inzwischen ist es so, dass selbst diese gemäßigten Rebellengruppen, von denen die Rede ist, dass die sich eben aufgrund, dass sie jetzt vom Assad-Regime bombardiert werden, dass sie von Russland bombardiert werden, dass sie vom Iran angegriffen werden.
Vom Iran?
Ja, natürlich. Der Iran ist schiitisch. Der hat in Libanon sitzt die Hezbollah, die wird vom Iran mitfinanziert.
Ach so, und Hezbollah kämpft an Seite Assads.
Genau, naja, nicht wirklich an Seite Assads, aber natürlich gegen diesen sunnitischen Gürtel, der da wahrscheinlich entstehen sollte. Das ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema. Auf jeden Fall missfällt es mir, dass einige jetzt, die sich als kritisch verstehen, Russland so in Schutz nehmen, weil erstens geht es Russland auch nicht um Menschenrechte und auch nicht in erster Linie um den Kampf gegen den Islamismus, sondern um Aufrechterhalten des Assad-Regimes, weil sie natürlich damit auch selbst eine gewisse Position im Mittleren Osten haben, die ihnen dann verloren gehen würde. Ne?
Mhm.
Also so sehe ich das zumindest. Und das Zweite ist, dass man die gemäßigten Rebellengruppen, die es in den letzten Jahren noch gab und die es vielleicht auch noch gibt, von der FSA einige Gruppierungen, einige Brigaden, die sich vom Assad-Militär gelöst haben, dass man die natürlich jetzt auch in Richtung Al-Nusra und IS selbst treibt, weil die sich sagen, ja, Moment mal, wir können ja nicht an drei Fronten gegen Assad kämpfen. Letztlich haben auch diese sunnitischen Gruppen das Ziel, einen islamischen Staat zu errichten, aber wahrscheinlich einen gemäßigteren. So, ne? Also wahrscheinlich würde es auch dort eine Scharia geben. Da will ich mir gar nichts schönreden, oder ich würde es für vermessen halten, zu behaupten, da könnte eine Demokratie daraus entstehen, wenn diese Opposition letztlich sich durchsetzen würde. Das glaube ich nicht. Aber dadurch, dass man die jetzt auch noch bombardiert, treibt man die natürlich in die Arme der salafistischen Gruppen. Und die sind dann tatsächlich fundamentalistisch. Und
meinst du denn, dass es da mittelfristig, also Russland hat jetzt mal auch gezeigt, dass sie auch ein Player sein können in der Region, dass sie da völlig unabhängig handlungsfähig sind, Einfluss nehmen können auf die Geschicke, die dort passieren. Es könnte aber auch sein, dass sich die Interessen von Russland, von der US-geführten Koalition gegen IS, dass die sich verbinden lassen, wohlmöglich. Also findest du es denkbar, sowas, was ja bei der UN-Vollversammlung da schon mal anklang, wo alle dachten, oh, jetzt hat man sich vielleicht ein bisschen geeinigt, und auf einmal fing Russland dann ja an, die Rebellen zu bombardieren. Assad als Übergangsfigur stärken, IS ja, unterwerfen, niederkämpfen, wie möchte man es nennen? Ja, du lachst, aber
das klingt alles so schön auf dem Schachbrett.
Ja, ich glaube,
also mein persönliches Ideal wäre natürlich, sowas entstehen zu lassen, wie jetzt in Tunesien, so ein föderalistischer Staat mit vielen kleinen autarken oder halbwegs autarken Regionen, die letztlich aber alle in irgendeiner Form miteinander kooperieren. Wenn sowas möglich wäre, wäre das super, aber ich sehe das nicht, weil zum Beispiel, wenn ich im Gespräch mit Flüchtlingen bin aus Homs, dann ist für die Assad der Teufel, ja, das ist für die der Scheitan. Also das ist so das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und natürlich ist dann auch bei den Sunniten ist auch eine Angst vor dem radikalen IS, weil das wünschen sie sich genauso wenig. Und ihnen ist auch klar, wenn der IS sich durchsetzen würde oder die Al-Nusra, dann würden die westlichen Kräfte dort weiter bombardieren und dann würde dort nie irgendein Frieden zustande kommen.
Janko, das nehme ich mal als dein Schlusswort am Ende dieser Sendung.
Ja, okay.
Herzlichen Dank, ja.
Knapp bei Zeit. Alles klar.
Ciao.
Alles klar, tschüssi.
Können wir das nächste Mal wieder vertiefen. Herzlichen Dank für diese Sendung, für diese aktuelle politische Runde, wo es am Ende doch sehr viel um Syrien ging, sehr viel auch um die Flüchtlingskrise ging, aber nicht umsonst, denn das sind die Themen ja, die im Moment, zumindest wenn man es international betrachtet und die Flüchtlingskrise, so kommen die internationalen Themen zu uns zurück, die also im Moment auf dem Zettel stehen. Mein Name ist Hendrik Schröder und wenn ihr mögt, hören wir uns nächsten Montag wieder und reden wieder ab 22 Uhr miteinander. Babette Komradi kommt jetzt mit dem Night Flight und das Schlusswort übergebe ich jetzt, aber wirklich ein kurzes Schlusswort an den geduldigen Eckhardt. Tschüss von mir, Vorhang auf für Eckhardt.
Oh ja, schönen guten Abend, hier ist Eckhardt aus Sachsen-Anhalt. Ich habe sehr angenehm verfolgen können, eure Diskussion. Der Vorredner hat eigentlich ein sehr schönes Schlusswort gesagt. Es ist kaum zu toppen, aber ich würde sagen, es geht immer um Macht, es geht immer um Geld und meine große Katastrophe, die ich medial in Europa sehe, dass kaum einer weiß, dass unsere EZB von der schlimmsten und größten Schattenbank als Berater mitgeleitet wird. Das noch eine kleine andere thematische Anmerkung, die jetzt in den Konflikt da unten jetzt nicht direkt reinpasst, aber indirekt ist sie auch dort enthalten.
Fritz. Und das hört man.